Das Just Network ist powered by Shell Kielzeng. Tanken, shoppen, waschen auf höchstem technischen Niveau mit kompetentem Service und besten Preisen. Shell Kielzeng, mitten in Flensburg, direkt an der Förde.
Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder
auf dem Boden.
Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinio Talks.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Es ist Sonntag. Es ist sehr warm in Deutschland. Bei uns sind so 18, 19 Grad. Ich habe den Tag damit verbracht, mein drittes Guild Wars angezockt fertigzustellen. Das geht vor allem um PvP und um die Battlegrounds oder wie immer die da in Guild Wars heißen. Das wird jetzt wahrscheinlich in diesem Moment, wo ich das gerade aufzeichne, gerade fertig werden, der Upload. Es klingt jetzt nicht besonders hetero und ich weiß auch, dass viele von euch die Augen verdrehen werden, aber ich habe jetzt den Tag mal genutzt, um meine ganzen Bonsais fertig für den Sommer zu machen. Bonsai ist ja auch so eine Sache, ne? Das hat ja mal diesen Vorteil, dass es irgendwelche Yuppies oder alte Menschen machen. Ich schäme mich immer so ein bisschen dafür. Das ist jetzt nicht eine Sache, wo es von wegen, ich würde jetzt nicht in eine Bar gehen, eine geile Frau aufreißen mit, du, ich hab Bonsais. Ja. Ich mag generell die asiatische Architektur total gerne. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber du regst dich doch immer auf über asiatische Settings in Computerspielen. Ja, aber das sind auch zwei Paar Schuhe, finde ich. Also ich, wenn ich einen Traum habe, jeder hat viele Träume, aber ein Traum ist auf jeden Fall von mir, irgendwann mal so viel Kohle zu haben, dass ich ein schönes Haus habe und mir so einen richtig geilen asiatischen Garten machen kann. So richtig mit so einer schönen Brücke, mit einem Koi-Teich, alles voller Bonsais. Das wäre schön, ja. Jetzt müssen es reichen leider nur die Bonsais. Es haben wieder ein, zwei im Winter bei mir nicht überlebt. Ich habe wirklich einen Atomdaumen. Ich weiß gar nicht, was ist der Gegenteil von einem grünen Daumen oder das Gegenteil? Ein schwarzer Daumen des Todes? Keine Ahnung. Ich habe mir extra von Marcel so eine Wärmelampe geholt, die normalerweise in Terrarien am Start ist. Und das Problem ist aber, dass ich, als ich die eine Woche in Chicago war, vergessen habe, meine Blumen in die Badewanne zu stellen. Von daher habe ich denen damit zwei zumindest meinen schwarzen Daumen präsentiert. Aber ich habe, wie viel habe ich? Die zwei sind wahrscheinlich jetzt am Ende, die habe ich jetzt mal rausgestellt. Aber ich habe jetzt noch hier drei schöne stehen. Die habe ich alle jetzt für den Sommer fertig gemacht, schön geschnitten. Und neue, wie heißt die, Bonsai-Erde, der hat so einen speziellen Namen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, die sehen jetzt wieder ganz frisch und gut aus und lächeln mich an. Und der Sommer kann kommen. Ja, ich mache das mal, irgendwann muss man das mal machen. Und jetzt ist so die Zeit, wo man mit dem Düngen richtig anfängt und die müssen richtig schön wachsen. Und jetzt habe ich aber wieder zwei Plätze frei hier und werde mal wieder bei meinem Lieblings-Ebay-Shop mal wieder einen schönen Bonsai gönnen. Liebe Leute, wir haben heute viele tolle Themen. Es ist unglaublich viel passiert in den letzten Tagen. Matthias ist auch wieder am Start und regt sich nachher über ASI-TV auf. Das ist wieder sehr lustig geworden, wie ich finde. Ansonsten haben die Anja und ich auch wieder geklönt gestern Abend. Da geht es um Computerspiele und inwieweit die gegen Depressionen hilfreich sind. Da gab es so eine komische Studie. Und es geht darum, Lehramt studieren, ja, nein, kann jeder Lehramt studieren, für wen ist das Beste? Und da gab es einen sehr lustigen Leserbriefschreiber. Dazu später dann. Liebe Leute, ich habe, ja, wie gesagt, das Guild Wars und Terra habe ich mir ja aufgeschrieben, wird am Freitag auch in der WoW-Nacht, hätte ich jetzt fast gesagt, bei Late Game thematisiert, der Vergleich Guild Wars 2 und Terra, was ist das bessere Spiel, zumindest jetzt, was hat so in den Beta-Wochenenden den besseren Eindruck gemacht? Kann eins von der Spiele ein Global Player werden, sprich ein WoW, was in der ersten Liga spielt und sich mit Spielen wie The Old Republic, das ist ja dann auch schon mal abnippeln, aber mit WoW messen kann. Ich habe jetzt drei Tage intensiv Guild Wars 2 gespielt. Differenzierter, meine Meinung, könnt ihr in dem Video sehen, was ich heute hochgeladen habe. Da habe ich das ganze Video fast verquatscht und irgendwie so ein Resümee gezogen. Um ganz kurz vorwegzunehmen, in ein, zwei Sätzen, mich hat Guild Wars 2 überhaupt nicht überzeugt. Ich war ja sehr gehypt durch euch. Viele von euch haben ja irgendwie das Wunder erzählt, es soll das beste Spiel sein und total innovativ und so weiter. Viele der Ideen verpuffen so ein bisschen und mich hat es, also PvE, überhaupt nicht überzeugt. PvP ist ganz lustig. Und ich weiß, dass es viele anders, ganz anders sehen werden. Es gibt ja viele von euch, die ja gehypt sind, aber dann vielleicht auch aufgrund dieses Hypes ein bisschen die Augen zumachen. Ich bin mir sicher, dass Pox wieder total anders sehen wird, aber das ist ja bei uns immer so. Wir haben da scheinbar so einen unterschiedlichen Geschmack. Das werden wir dann am Freitag austragen. Und ja, wenn ihr Näheres sehen wollt, ich habe drei Teile gemacht über Guild Wars 2, über das Beta-Wochenende, die findet ihr alle auf meinem Blog. Einfach da oben auf den YouTube-Channel anklicken, da findet ihr das, sind alle drei da. Und der letzte jetzt zum PvP ist heute online gegangen, guckt mal rein. Ja, ihr Lieben, ansonsten der Just Divinio Burger. Ja, es ist ja in den letzten Tagen, am Donnerstag kam er raus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist irgendwie dieses Feeling vom letzten Sommer irgendwie nicht mehr zurückgekommen. Das hat wahrscheinlich viele verschiedene Gründe. Ja, ist natürlich was völlig anderes. Ich finde sowieso, also man hat dann letzten Sommer so gedacht, wir sind ja die Allertollsten und ne, Werbespot und man wurde erkannt auf der Straße, jetzt nicht ständig, aber die Sylt-Geschichte kennt ihr ja noch. Das, ne, und dann auch, dass man so da aktiv für gekämpft hat und gevotet hat und ne, da war das irgendwie was anderes. Dieses Jahr ist so Mein Burger 2 irgendwie völlig an mir vorbeigegangen irgendwie. Das Finale-Event habe ich noch geguckt wegen Basti irgendwie, aber das war es dann auch so. Und jetzt kommen die so raus und man sieht die Werbespot. McDonald's hat es wie schon letztes Jahr irgendwie wieder bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, wirklich kreative Werbespots zu machen. Habt ihr das neue Ding gesehen? Der arme, wie heißt er, der jetzt den Lauginato rausgebracht hat? Keine Ahnung, der darf auch nicht reden, der darf nur doof in die Kamera grinsen. Ist immer so ein Zeichen von, wir sprechen den Kandidaten das Gefühl ab, dass sie die Fähigkeiten ab, dass sie einen Satz sprechen können. Ich hatte ja auch nicht mehr als einen Satz, aber immerhin, ja, das war mehr als zum Beispiel Tanja. Naja, auf jeden Fall ist das dieses Jahr so ein bisschen an mir vorbeigegangen und auch das Burger Revival jetzt. Ich habe viel Post von euch gekriegt. Überraschenderweise, ich wollte ja eigentlich so ganz viele Fotos und wieder so eine schöne News raushauen mit allen Community-Mitgliedern, die den Burger essen. Was ich gekriegt habe, ist, alle haben mir die Kartons geschickt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich habe so mindestens 20 Mails gekriegt, wo mir Leute Kartons geschickt haben, wo mein Burger drin war. Irgendwie so 6 Stück aufeinander gestapelt. Irgendwie, was soll ich denn damit? Ne? Also das, keine Ahnung. Die Verpackung sieht zwar ein bisschen anders aus als im letzten Jahr, minimal irgendwie. Aber ich kann jetzt schlecht einen Blog-Eintrag veröffentlichen, wo jeder irgendwie seine Burgerpackung da präsentiert. Also die Auswahl wirklich schön. Fotos, eins habe ich jetzt in der News gestern erste Burgerbilanz veröffentlicht, das ist ganz süß. Da hat so eine Tochter von einem Community-Mitglied meine Verpackung natürlich wieder auf dem Kopf, das ist ganz süß. Aber ansonsten so dieses vom letzten Jahr, wo man Community-Mitglieder sieht, die gerade irgendwie sich den Burger in den Mund schieben, so nach dem Motto, das ist dieses Jahr bisher völlig ausgeblieben. Also wenn ihr da noch was wollt, irgendwie, dann schickt mir bitte reichlich solche Bilder. Das finde ich immer ganz witzig. Ansonsten, ja, ich habe noch einen Gutschein gehabt von McDonald's. Der Burger ist ja, ich weiß jetzt nicht, da werde ich nichts Falsches sagen, aber eigentlich scheißt der Hund drauf, weil ich habe da sowieso A, keine Verbindung mehr und B, verdiene ich ja sowieso nichts damit. Aber ich finde den Burger ein bisschen teuer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt gerecht ist, dass ich das sage, weil im Vergleich zu den anderen sind ja teilweise auch relativ teuer. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Burger kostet hier bei uns in Rothenburg 3,79. Finde ich ein bisschen viel. Vielleicht ist das Rucola, was so teuer ist. Ich weiß es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz neutral betrachtet, da schrieben auch einige Community-Mitglieder, wenn ich die Wahl zwischen Just Divinio für fast 4 Euro und Cheeseburger und Hamburger, würde ich lieber 3 oder 4 oder 2 und 2 Cheese und Hamburger nehmen. Irgendwie, da wäre ich irgendwie satt davon. Also ich finde das ein bisschen teuer. Also Vergleich dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Ansonsten schmeckt er wie letztes Jahr auch. Es hängt extrem davon ab, ob er frisch zubereitet ist oder da schon ein bisschen länger liegt, dann neigt das Rucola dazu, trocken zu werden und so krautig zu schmecken. Und dann ist er nicht mehr so lecker. Aber, wie gesagt, ich habe für meine Schule irgendwie, wie viel habe ich, 50 Stück. Letztes Jahr hatte ich mehr Gutscheine, dieses Jahr war McDonald's ein bisschen knauseriger, ist ja klar. Und dann habe ich nur 50 gekriegt und die habe ich dann meiner Schule mitgebracht. Die sind natürlich aus der Hand gerissen worden, könnt ihr euch ja vorstellen. Ja, was soll man sagen? Das Feeling ist einfach nicht mehr so wie letztes Jahr. Es schmeckt immer noch gut und scheinbar verkauft er sich ja auch extrem gut, was ich so an Feedback kriege von Leuten, die bei McDonald's arbeiten. Es gibt ihn scheinbar nicht in jeder Filiale in Deutschland. Es ist wohl wirklich so, obwohl McDonald's ihn offiziell, steht ja auf der Homepage und mir wurde es ja auch ganz groß mitgeteilt, da gesagt hat, dass es den dann auch gibt, ist es einfach so, dass McDonald's ein Franchise-Unternehmen ist. Das heißt, jeder Marktleiter entscheidet für sich selber, was er macht und was er nicht macht. Selbst letztes Jahr war es so, dass kleine McDonald's-Filialen den Just Divinio als Gesamtsieger von Mein Burger 1 nicht hatten. Dieses Jahr ist wohl noch weniger. Viele haben sich wohl einfach nur für den, was heißt viele, vor allem die kleineren Filialen haben sich wohl da nur für den Lauginato entschieden. Und meinen, keine Ahnung, gibt es wohl nur in den ganz großen. Aber aus allen Teilen Deutschland gab es jetzt schon Mails und es wird auch fleißig gegessen und keine Ahnung. Scheinbar ist es auch von Filiale zu Filiale unterschiedlich, wie gut er sich verkauft. Ist mir eigentlich auch völlig Latte. Ja, was soll man sonst dazu noch sagen? Der läuft jetzt noch 4 Wochen parallel zu der Auktion. Ihr habt euch ja so ein bisschen darüber geärgert, dass ich mich so ein bisschen darüber echauffiert habe, dass der komplett ohne meine Fresse veröffentlicht wird. Keine Ahnung, ich finde das, ne, also man könnte wenigstens nochmal das machen, was man letztes Jahr gemacht hat, irgendwie so ein Mini-Bild von mir darüber als letztjährigen Sieger, das fände ich einfach fair, weil, weißt du, also ich meine, dass ich nicht am Verkauf beteiligt bin, ist ja völlig klar, die Rechte abgegeben, aber das ist halt so ein, weiß ich nicht, das ist so ein Ding von Respekt, weißt du, ich meine, das ist ja nun mein Burger, den ich kreiert habe. Viele von euch haben dann gesagt, ja, aber über so ein Internet-Tool, du hast ja nicht mal selbst probiert und so weiter. Ja gut, aber ich habe damit den Wettbewerb gewonnen, es ist mein Burger, ja, deshalb heißt das Ding ja so. Und der Fairness halber wäre es halt schon angebracht gewesen, finde ich, zumindest meine Fresse irgendwie da darüber zu posten. Das sehen viele von euch anders, damit muss ich wohl klarkommen, aber das ist nun mal meine Meinung und, ja, gut. McDonald's hat sich da meiner Ansicht nach in den letztes Jahr schon nicht und dieses Jahr sowieso nicht mit rumbekleckert und ja, braucht man jetzt nicht wieder alles aufrollen über die PR-Politik, was für Leute sie diesmal reingeholt haben und so weiter. Für mich ist das jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich irgendwas mit McDonald's zu tun habe. Ich werde auch bei meinem Burger 3 und 4 auf keinen Fall mitmachen, auch wenn es wahrscheinlich, wenn es dann losgeht, wieder den Finger jucken wird. Irgendwie auf diese Botschlacht habe ich eh keinen Bock mehr und vielleicht gewinnt ja Basti in den nächsten Jahren mit seinem Ding. Er hat ja extra schon angekündigt, dass er ihn kein bisschen verändern will. Meiner Ansicht nach wird das dann sehr schwer haben, wenn er wieder mit dem Burger antritt, aber gut, er sagt, das ist der Burger, den ich am liebsten essen würde, von daher ist das absolut legitim, aber ich werde da nicht mehr mitmachen, da gab es so einige Sachen von McDonald's. Ach übrigens, das möchte ich auch nochmal verraten, ja. Ich habe einfach eine Mail geschrieben, weil die sich mal wieder, auch letztes Jahr schon, ist ja unmöglich, dass man so eine Aktion macht und überhaupt nicht mit den Gewinnern kommuniziert, haben sie ja dieses Jahr auch wieder nicht gemacht. Mir wurde dann Anfang des Jahres mitgeteilt, dass es den Burger am 26.04. geben wird und das war das Letzte, was ich von denen gehört habe. Von Chicago, die versprochene Führung durch die erste McDonald's-Filiale gab es auch nicht, da haben sie auch nicht bemüht. Also eigentlich sind die ja schon sehr professionell in dem, was sie tun, aber so irgendwie sie jetzt um die Gewinner ein bisschen bemühen, überhaupt nicht, ja. Und dieses Jahr haben sie jetzt auch überhaupt nicht gemeldet. Ich habe da jetzt eine Mail geschrieben. Der Steffen, mit dem ich relativ gut klarkam, der arbeitet jetzt nicht mehr bei McDonald's, sondern habe ich den Nicole geschrieben. Das ist der Kontakt, von dem ich, den ich vom Steffen bekommen habe. Und so von wegen, ja, steht jetzt noch irgendwas für mich an? Irgendwie habt ihr mich noch für irgendwas eingeplant? Oder bin ich jetzt ganz raus aus der Sache? Wie läuft das? Und sie antwortet dann, nee, wieso denn? Du hast doch gesagt, du willst gar nicht mehr mitmachen. Was? Ja, ich hätte ja vorher dem Steffen mitgeteilt, ich würde da in überhaupt nichts mehr einbezogen werden wollen. Ich würde da meine Ruhe haben wollen vor McDonald's. Ah, okay. Ja gut, man dreht sich das dann so zurecht, wie man es haben will, denke ich. Ja, habe ich auch so zurückgeschrieben. Habe nochmal meine Mails durchgeguckt. Ja, die einzige Sache, war, die ich abgelehnt habe, war halt die Jury beim Burger-Event in München zu sein, da aufzulaufen. Ja, und das war's eigentlich. Ja, von daher, da hat man nichts abgelehnt. Aber wie gesagt, man dreht sich so zurecht, wie man es haben will. Ich war natürlich auch ein unbequemer Sieger, weil ich ja oft meine Meinung gesagt habe und mir nicht alles habe bieten lassen. Und deshalb hat man mich da so ein bisschen ausgesperrt und scheißt der Hund drauf. Wie gesagt, das ist jetzt, denke ich, das letzte Mal, dass ich irgendwas mit McDonald's zu tun habe. Ja, aber vielleicht kommt ja Burger King. Und dann geht's ab, liebe Community. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr es in der Woche mitgekriegt habt. Ich als alten Sack freut es natürlich unglaublich. Es war auf meinem Blog ganz groß. Irgendwie das Ips-Heft kommt zurück. Ich weiß nicht, ob der jüngeren Generation, die jetzt hier an meinem Podcast hängt und lauscht, wird Ips wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Ips war eine Jugendkultur zu meiner Zeit, als ich jugendlich war. Ja, also als ich ein kleiner Stevino war und noch am Rockzipfel meiner Mom hing, irgendwie gab es nichts Besseres irgendwie als Ips. Ja. Ips war eine Jugendzeitschrift, die zum einen Comics hatte, die ich aber, glaube ich, nie gelesen habe, die waren total langweilig. Aber das Großartige an Ips war, dass es jede Woche ein Geld. Gab es das jede Woche oder alle zwei? Ich meine jede. Naja, auf jeden Fall war da so ein sogenanntes Gadget dabei. Und damals gab es ja weder irgendwie Internet noch Computer noch Computerspiele. Und da war das natürlich was ganz Besonderes, dieses Gadget. Ja, es hat also quasi die Leute, die das damals immer gemacht haben, haben halt einfach perfekt, ich weiß nicht, ob die so gut Marktforschung getrieben haben, gab es das damals überhaupt schon oder ob die einfach sich so gut in die Kinder reinversetzen wollten. Ips bediente immer alles, all die Kinderträume irgendwie, ja. Es gab sowas wie irgendwie, also diese, die, Was wollten die Kinder, wenn sie klein waren, werden irgendwie? Was war interessant für Kinder? Einmal das große Unbekannte, Wissenschaft. Wir wollten alle Wissenschaftler werden und die Welt erforschen, Abenteurer sein, Geheimagenten. Und all diese Triebe hat quasi Ibs erkannt und bedient, ja. Es gab dann, wie gesagt, für Forscher irgendwelche, keine Ahnung, kreiere die eigene Kristalle. Dann diese legendären Urzeitkrebse. Später habe ich die auch nochmal gezüchtet. Heutzutage, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Die haben so einen lateinischen Namen. Auf jeden Fall werden die größtenteils benutzt, um Zierfische zu füttern, ja. Die gibt in jedem Tierladen, die Fischfutter anbieten, gibt es die. Ja, das sind also Lebendfutter. Und die wurden damals, das ist ganz einfach irgendwie, da muss man einfach nur die Eier in Wasser tun, in Salzwasser und dann schlüpfen die. Ja, und dann hat man so ein grünes Pulver und das fressen die und dann werden die relativ groß. Ja, und das haben die damals so gut verkauft, irgendwie ein Schloss dazu gemalt, als würde dann aus den Eiern auch noch eine riesige Unterwasserwelt irgendwie entstehen. Und das haben die auch immer gemacht. Also die haben halt versucht, ihre Gadgets immer so auszumalen in irgendwelchen Comics, weil die Comics da drinne handelten auch immer von den Gadgets. Das ist heute so wie Yu-Gi-Oh! Oder diese Kartensache, ja. Also man hatte quasi eine Geschichte mit diesem Ding, was man dann sich kaufen konnte. Und mit dem Urzeitkrebs, da weiß ich noch irgendwie, ich war dann so doof, die richtig aufzuziehen, habe dann das Salz vergessen und habe mich gewundert, dass die nicht schlüpfen und so weiter. Aber wie gesagt, da gab es auch andere Sachen, wie zum Beispiel irgendwie, wie gesagt, jeder wollte ja ein Geheimagent oder ein Spion sein, als er klein war, zumindest in meiner Generation. Und dann gab es dann so ein Fernglas, womit man um die Ecke gucken konnte, mit so einem Spiegelsystem drin, was man auch noch selber zusammenbauen konnte. Und dann gab es eine Mini-Rakete, die man, das gleiche System wie heute, irgendwie eine Silvester-Rakete, konnte man anzünden und dann konnte man die abschießen. Naja, und so waren da 1000 Gimmicks drin und meine Mama hat mir das nie gerne gekauft, weil sie gesagt hat, das ist scheiße, das ist, die Sachen waren natürlich immer spätestens nach 2 Wochen kaputt, ist ja völlig klar. Einmal das hat sie aufgeregt, zum anderen irgendwie so, die Comics waren halt sehr, ja, also in dem Heft ging es halt um das Gadget und die Comics waren eher oberflächlich. Es gab dann auch den einen oder anderen guten Comic da drin, aber das war halt dann so 1-2 Seiten, der Rest war eigentlich Bullshit, ne? Das war halt so ein Jugendmagazin und man hat immer gesagt, wenn du Mickey Mouse willst, okay, da sind vernünftige Comics drin, aber Ibs ist irgendwie nur Spielscheiße, die nach 2 Wochen kaputt geht. Von daher musste ich immer unglaublich dafür kämpfen. Ich kann mich erinnern, irgendwie, dass meine Mutter schon geschwitzt hat. Wir sind immer freitags nachmittags einkaufen gegangen. Wir kamen ja aus Bremen-Walle und sind immer nach Findorf reingefahren. Da war ein großer Einkaufsmarkt. Und ich habe dann schon mal drauf gewartet, meine Chance gewittert und gesagt, Mama, ich komme mit. Und sie schon, oh Gott, dann geht das wieder los. Weil sie genau wusste, jeden Freitag irgendwie komme ich mit dem Ibs-Heft an. Und wenn sie sagt, nein, irgendwie spiele ich all mein ganzes Repertoire an beleidigt sein, Weinkrämpfen, aggressiv sein und so weiter runter, ja. Und am Ende hat sie es mir dann immer doch gekauft. Nach dem dritten Weinkrampf hatte ich sie dann soweit, ja. Und ich habe es in meiner Kindheit geliebt, ja, auch wenn es, wie gesagt, immer schnell kaputt war wieder oder in der Ecke lag oder beides. Und jetzt gibt es jemanden, es gab schon mal ein Revival vor kurzem, das ist gnadenlos gefloppt. Einfach genauso wie, das ist immer so diese Nostalgie in jedem. Ne? Jeder denkt, oh geil, das war damals so toll, das legen wir einfach mal neu auf. Genauso wie die Leute, ich schrieb's ja auch in dem Blog-Eintrag, mit WoW Classic immer wieder, das war damals so toll, wir wollen jetzt Classic-Server, um das wieder herzustellen. Und das wird halt nie funktionieren. Auf dem Classic-Server wird es genauso langweilig sein wie auf einem anderen Server, weil es damals eine andere Atmosphäre und eine andere Zeit war irgendwie. Und es war neu und besonders, das kann man zu WoW Classic sagen, das kann man auch zu Ibs sagen, ja, sowas gab es noch nicht. Und dadurch, dass das so neu war und was Besonderes, war das eine ganz tolle Sache. Und das kann man aber heutzutage nicht mehr herstellen, weil zum Beispiel, welches Kind aus der Gameboy, Nintendo, Computerspielgeneration hat denn noch Spaß an Urzeitkrebsen, ja, oder an einem Spionenfernglas, mit dem man um die Ecke gucken kann, oder an einer Mini-Rakete, ja. Da kannst du heute kein Kind mehr irgendwie von der Couch locken, was gerade irgendwie ein geiles PS3-Spiel spielt, ja. Von daher ist das natürlich zum Scheitern verurteilt. Das hat auch jetzt der Typ, der das neu auflegt, erkannt und will das irgendwie umkrempeln. Irgendwie. Er sagt dir davon, ja, die Leute, die damals Ibs geil gefunden haben, die sind heute so 25 bis 44, ja, hat er mich erwischt. Und deshalb möchte er das Heft ein bisschen anders vermarkten. Er schreibt hier irgendwie Lifestyle-Themen wie Autos, Technik und Mode. Und das Gadget, irgendwie hier stimmt, mit 35 noch Geheimagent werden, geht sowas eigentlich? Zauberei, Tricks für die nächste Party? Das wird dann also so ein Ibs für Leute mit Midlife-Crisis oder was weiß ich was, ja. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass das auch gnadenlos scheitern wird. Der Typ, der das auflegt, Christian Kallenberg, ist auch noch irgendwie Chefredakteur von FHM, was ja eigentlich so ein Männermagazin ist und was auch relativ erfolgreich ist. Ich würde mich freuen, wenn es erfolgreich wird. Ich würde es mir auf jeden Fall, wann kommt es raus? Steht ja auch irgendwo im Oktober, glaube ich, ist die erste Ausgabe. 11. Oktober. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal erfolgreich wird. Ja, das ist ein tolles Ding aus der Kindheit, wo man immer gerne wieder dran zurückdenkt. Aber heutzutage, ja, man muss halt mit der Zeit gehen und es hat sich halt alles weiterentwickelt. So ist es nun mal. Ja. Von daher, ja, keine Ahnung. Ich weiß immer nicht, wir haben ja mal ein Vote gemacht bei uns auf der Seite, wie so die Altersgruppe ist hier auf dem Blog. Und ich glaube, was war das, 17 bis 21 oder so hat gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Von daher ist es natürlich auch eine Generation, die das nicht mehr erlebt hat irgendwie. Viele haben auch in den Comments geschrieben, ich kenne das gar nicht mehr. Aber ja, da waren auch einige Comments dabei, die es noch kannten. Ja. Wir haben also ein paar alte Säcke am Start. Und ja, ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, ob das für euch in der Kindheit genauso toll war wie für mich damals. Gut, ihr Lieben, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar zum Thema Fußball. Ja, ich habe gestern mal wieder gelitten irgendwie. Werder hat mal wieder verloren in Wolfsburg diesmal und ja, was soll man dazu sagen? Irgendjemand schrieb gestern, momentan ist es wieder verdammt scheiße, Werder-Fan zu sein. Im Prinzip habe ich jetzt zwei Spielzeiten miterlebt, beziehungsweise zwei Saisons. In drei von vier Halbrunden, ja, also es gibt ja mal die Hinrunde und die Rückrunde, in drei von vier der letzten zwei Saisons hat Werder wie ein Absteiger gespielt, ja. Das einzige Highlight war jetzt diese Saison die Hinrunde. Diese Rückrunde ist jetzt, glaube ich, die schlechteste der Vereinsgeschichte oder zumindest seit 20 Jahren oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist das natürlich sehr frustrierend. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Irgendwie. Seit Aaron Hunt wieder dabei ist, der hat ja in der Hinrunde als Spielmacher sehr geglänzt. Und wir wussten erst, oder wir haben jetzt die Fans, die ihn so hassen. Und Aaron Hunt ist, glaube ich, so der unbeliebteste Spieler in Bremen. Nach dem zweiten Fehlpass pfeifen die Leute halt schon. Wie wichtig der ist, haben die Leute jetzt, glaube ich, mal gesehen in der Hinrunde. Nur das Problem ist, dass die Leute halt nicht schnallen, dass es an ihm lag. Und gegen Bayern hat er für mich sehr, sehr gut gespielt und wurde trotzdem wieder ausgepfiffen. Und da kann ich immer nur mit dem Kopf schütteln, wie doof die Fans teilweise sind. Auch gegen Wolfsburg wäre er eigentlich nicht schlecht gespielt. Erste Halbzeit war eigentlich ein Spiel auf ein Tor. War Werder klar besser, hat aber wieder dicksten Chancen liegen lassen. Rosenberg hat irgendwie ganz alleine vom Keeper den Torwart angeschossen, den Menayo. Da waren einige dicke Dinger dabei. Wer hat das Spiel gemacht? Es war wirklich nur ein Spiel auf ein Tor. Das 1-0 für Wolfsburg fiel aus dem Nix. Die hatten ganz am Anfang eine Torchance, irgendwie nach 6 Sekunden. Und danach haben die irgendwie überhaupt nicht mehr aufs Tor geschossen. Schossen dann das 1-0 irgendwie. Wie immer bei Werder, man macht die Chance nicht, kriegt das Tor. Ja, und dann hat man noch mehr oder weniger glücklich den Ausgleich vor der Halbzeit gemacht in der zweiten Halbzeit. Wo Wolfsburg stärker hat dann auch das Spiel gemacht und ich denke auch verdient gewonnen. Wobei man muss da wieder sagen, dass Werder das 1-0 von Wolfsburg eine klare Abseitsstellung war. Ja, das ist halt auch nur so eine Sache, die in den letzten Spielen immer wieder dazukommen, mal abgesehen vom Bayern-Spiel, wo wir ja ein Abseitstor gekriegt haben. Aber in den letzten drei Spielen, also vor dem Bayern-Spiel, hatten wir immer irgendwelche Gegentore, die sehr fragwürdig waren oder die klare Fehlentscheidungen waren. Das kommt immer noch dazu. Wenn nicht das 1-0 für Wolfsburg fällt, wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht. Ne? Aber genau in der zweiten Halbzeit, ne, steht 2-1 für Wolfsburg, wirklich glasklarer Elfmeter für mich. Foul an Rosenberg, der wird einfach völlig festgehalten und umgerissen im Strafraum, nachdem er zum Ball laufen will. Wie ein Schiedsrichter sowas nicht sehen. Ich bin mir sicher, dass bei demselben Foul, wenn es in Bremen gewesen wäre, der Schiedsrichter Elfmeter gegeben hat. Ne? Und dann macht Werder halt auf und macht Druck und so weiter. Und dann kontert Wolfsburg halt und macht das 3-1. Nach dem 2-1 hat Werder halt aufgemacht und versucht noch Druck aufzubauen. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass Wolfsburg schon aufgrund der 2-1 verdient gewonnen hat. Und mir bei Werder auch so der unbedingte Wille fehlt zu gewinnen irgendwie. Ja? Also man hat immer das Gefühl irgendwie, dass sie spielen und auch eigentlich in die Euroleague rein wollen, aber nicht bereit sind, dafür alles zu geben. Bei Werder gibt es jetzt einen riesen Umbruch in nächster Zeit. Pizarro hat in den letzten Spielen so schlecht gespielt, dass man ihn auch wirklich jetzt abgeben sollte. Irgendwie Bayern zögert jetzt auch, weil sie das auch registrieren. Und ich denke auch, dass ganz ehrlich, dass Pizarro der falsche Spieler ist für Bayern. Irgendwie jetzt vielleicht Champions-League-Sieger, was wollen die mit Pizarro? Der würde da höchstens die Bank anwärmen. Und ich denke, dass es da mehr Sinn machen würde, einen Jungen dahin zu stellen irgendwie. Oder, keine Ahnung, ein Backup. Aber Pizarro, ja, warum nicht so? Aber Pizarro ist auch jemand, der spielen muss und das Vertrauen des Trainers braucht. Jetzt in den letzten Spielen hat er so eine Kacke gespielt, der ist mit seinen Gedanken auch nicht auf dem Fußballplatz, der denkt darüber nach, irgendwie, wo er jetzt hingeht und um seine Existenz und um seine Zukunft, das kann man ja auch irgendwie verstehen. Ist natürlich halt blöd für Werder, ne? Der Reporter sagt es gestern, gefühlte 27 Mal seit 9 Spielen oder seit 9 Stunden kein Tor gemacht für Werder. Von daher, was der verdient, da können wir dann auch einen anderen Stürmer hinstellen. Bei Werder, wie gesagt, gibt es jetzt einen großen Umbruch. Als ich gestern hörte, Marien verlässt Werder in Richtung Chelsea, fand ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe ja schon am Anfang der Saison gefordert, dass Marien gehen soll. 8 Millionen finde ich ehrlich gesagt ein bisschen wenig, das ist aber sein aktueller Marktwert. Vielleicht ist da ein Agreement getroffen worden, so von wegen, ihr kriegt ihn für 8 Millionen, aber dafür können wir Lukaku uns ausleihen. Eines der größten Talente im europäischen Fußball, das ist dieser schwatte Riese, der von, war es Antwerpen oder Brüssel? Auf jeden Fall Belgier. Der sitzt natürlich bei Chelsea auch auf der Bank, aber ein unglaublich geiler Stürmer. Wenn wir den kriegen würden, das wäre schon der Oberhammer. Das ist echt eine Bombe. Aber wie gesagt, Marien weine ich keine Tränen nach, einfach weil er hatte zwar zum Beispiel, ich habe mich an ein wirklich gutes Spiel erinnern, beim HSV, beim Auswärtsspiel hat er überragend gespielt, aber sonst passt er auch nicht in die Bremer Philosophie. Ja? Also dieses, womit wir 2004 Meister geworden sind und dann irgendwie 6 Jahre lang Champions League gespielt haben, das war halt eigentlich, wenn ich noch an Leute wie Diego Miku und dann das Dreieck mit Miku, Klose und Klasnic mich denke, dann war das größtenteils wirklich schnelles Kurzpassspiel. Während, wenn Marien den Ball hat, er mit dem Ball läuft, irgendwo sich festläuft, sich fallen lässt. So, das war Mariens Beitrag zum Bremer Spiel. Und so einen Spieler kannst du eigentlich nicht gebrauchen. Von daher, 8 Millionen ist ein guter Preis. Das ist ähnlich, was wir für ihn bezahlt haben. Er hat sich in Bremen einfach auch nicht weiterentwickelt und ich finde ihn auch als Spieler einfach nicht gut. Wie gesagt, diese kurzen Dribblings, vielleicht kann er in einem anderen Spielsystem, wenn er über außen kommt, da effizienter sein, aber bei Bremen im Mittelfeld und als Mittelfeldregisseur konntest du ihn einfach nicht gebrauchen. Irgendwie. Wenn du schnell spielen willst und jemand hält das Spiel immer auf und verläuft sich dann und lässt sich fallen und die gegnerischen Fans pfeifen und hassen ihn irgendwie auch zu Recht, was ich auch verstehen kann, weil er immer versucht, irgendwelche Fouls zu schinnen. Bremen hat, glaube ich, auch eine Menge Sympathie mit so einem Spieler verloren irgendwie. Und Bremen war ja lange, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber in den letzten Jahren immer der beliebteste Club in Deutschland irgendwie oder der sympathischste wurde ja mehrmals gewählt. Und wenn du so einen Spieler hast, der drückt das halt schon runter. Ja, also großer Schnitt bei Werder. Man muss aufpassen, dass man nicht in die Mittelmäßigkeit verfällt, aber ich traue denen das zu, irgendwie, wenn sie eins, also die Einkäufe, die sie dieses Jahr gemacht haben, mit ganz wenig Kohle, waren besser als die sie über Jahre in der Champions League gemacht haben, ja. In Lukas Schmitz, vor allen Dingen auch in Sokratis, Passatadopoulos, bester Spieler der Saison für mich. Der Junovic macht jetzt nicht so einen überragenden Eindruck, ist aber auch nicht schlecht. Ein richtig guter war doch noch dabei. Ignowski hat einen guten Eindruck gemacht. Also da waren schon ein paar Kracher dieses Jahr dabei, die man gekauft hat. Und warum nicht? Also man hat die Abwehr verstärkt auf jeden Fall. Die Abwehr war auch dieses Jahr nicht das Oberproblem, sondern dieses Jahr war die Offensive, die ein bisschen gehinkt hat, vor allem in der Rückrunde. Von daher, warum soll es wäre, jetzt haben wir ja irgendwie eine Menge Gehalt gespart. Ich hoffe da auch, ganz ehrlich, mittlerweile hoffe ich, dass sie Pissarro abgeben, weil was willst du, wenn du einen Umbruch machst, was willst du damit so mit einem, keine Ahnung, wie alt ist der, 34-jährigen Stürmer irgendwie? Natürlich kann er wieder eine Saison ein paar Tore machen. Ich glaube, dass auch vieles daran liegt, dass er momentan irgendwie seine Zukunft im Kopf hat. Aber warum nicht mal einen kompletten Umbruch? Man hat so viele gute Nachwuchsspieler, einen Florian Trinks, einen Hartherz, wie heißt der andere? Niklas Füllkrug, solche Leute, ja, und Tom Tribul. Und das hat man jetzt mit Clemens Fritz verlängert als Kapitän und darum jetzt irgendwie noch zwei junge, hungrige Stürmer kaufen. Sowas wie Lukaku wäre natürlich überragend, auch wenn man den nur leihen kann für eine Saison. Der ist halt für seine 10, 15 Tore gut. Und was man braucht, ist ein Spielmacher, der funktioniert. Irgendwie. Das hat Ekici bisher nicht geschafft. Mal gucken, was da kommt. Vielleicht ein Trinks aufbauen, wie auch immer. Ich denke, das ist der richtige Weg für Werder. Das war früher immer die Stärke. Genau das, was Borussia Dortmund jetzt gemacht hat, irgendwie mit jungen, unbekannten Leuten das aufzubauen. Und aber dann würde ich auch einen kompletten Schnitt machen. Ja, dann mit Marien weg irgendwie, Mertesacker schon gegangen, Wiese weg. Wir haben mit unserem zweiten Torwart, wie heißt er, Sebastian Mielitz, einen überragenden zweiten Keeper, der auch das Zeug hat zur Nummer 1. Nimmt man noch irgendwie einen zweiten guten Nachwuchskeeper dazu, dann ist man gut bedient. Und dann muss man als Underdog wieder von hinten an oder wieder ein bisschen von vorne anfangen. Es ist nun mal so, dass Bremen nicht die finanziellen Möglichkeiten hat wie München oder Dortmund, nicht die Infrastruktur und so weiter. Wir haben halt nur, keine Ahnung, was haben wir im Schnitt? 30.000, 32.000, das ist nicht mal die Hälfte von einem Verein wie Borussia Dortmund zum Beispiel. Und die haben noch sehr viel höhere Eintrittspreise, von daher können wir da sowieso nicht mithalten. Und das war auch klar, dass das irgendwann mal passiert, dass Werder jetzt nicht über 20 Jahre Champions League spielt. Man kann einfach nicht diese ganzen Abgänge immer wieder kompensieren. Immer wenn wir an der Spitze waren, wurde uns irgendwelche Führungsspieler oder Starspieler weggekauft. Das ist nun mal so, wenn man so ein kleiner Verein ist quasi. Und von daher mussten wir immer wieder von vorne anfangen. Und ich traue das Schaf und Alofs zu, dass sie es wieder hinkriegen. Die größte Kritik, die man die beiden machen kann, ist, dass sie die 80 Millionen nochmal für Stadion vergeugt haben. Da ist natürlich viel Geld weggeflossen. Und ja, das ist so die Hauptkritik. Ich weiß nicht, ob Alofs da, ja, Alofs bestimmt, aber Schaf hat wahrscheinlich keine Aktien drin gehabt, aber der Vorstand, das war für mich die, die schlechteste Entscheidung in den letzten 10 Jahren, die man getroffen hat. Dieses Geld wäre sehr viel besser an Spielern oder im sportlichen Bereich angelegt gewesen. Ich bin gespannt, wie sich Werder entwickelt in der nächsten Saison. Vor dieser Saison haben ja auch die ganzen Pseudo-Experten gesagt, wir spielen gegen Abstieg. Ich habe von Anfang an gesagt, nee, wir haben ein gutes System, wir können zumindest oben mitspielen, irgendwie über die internationalen Plätze, und das konnten wir auch lange, von daher. Ich glaube auch nicht, dass Werder nächstes Jahr gegen Abstieg spielt, zumindest wenn man wieder gut einkauft. Wenn man jetzt natürlich sagt und den Fehler macht, und das traue ich dem Alofs auch zu, weil er es immer wieder gemacht hat in der Vergangenheit, nö, wir haben gute junge Leute, wir müssen uns nicht verstärken, lass mal, dann werden wir gegen den Abstieg spielen. Aber wir haben natürlich jetzt finanzielle Möglichkeiten viel mehr. Allein an Gehältern, ne? Was ein Marin, was ein Wiese, was ein Pizarro verdient haben, irgendwie alle so 3 bis 4 Millionen, da hat man viel Potenzial nach oben und spart viel Geld und hat natürlich auch ein bisschen Ablöse, zumindest bei Marin. Da kann man auf dem Markt aktiv werden. Natürlich, Sokrates muss man jetzt auch 5 Millionen zahlen, aber da ist ja angeblich auch Juve dran. Schauen wir alles mal. Also, ansonsten, es gibt einen Umbruch bei Bremen, auch endlich mal einen großen, und schauen wir, was dabei rauskommt. Ich bin optimistisch, soll man ja auch sein. Sonst in der Bundesliga überragend. Bayern natürlich, Champions League-Finale ist natürlich eine schöne Saison, so für mich als neutralen Fußballfan. In der Meisterschaft war ich für Dortmund irgendwie, das fand ich ganz schön anzugucken, wie die gespielt haben. Und ich habe mich auch gefreut, dass sie gegen Bayern 2-mal gewonnen haben. Pokalfinale wird auch nochmal ein Knaller, freue ich mich auch drauf. Die beiden besten Mannschaften in Deutschland gegeneinander. Und Bayern Champions League war natürlich, ich muss ehrlich sagen, dass ich mich nicht erinnern kann, mal für eine Mannschaft, die nicht Werder Bremen hieß, so mitgefiebert zu haben. Zumindest in einem internationalen Spiel. Also ich muss echt sagen, ich bin echt mitgegangen bei Bayern gegen Real. Auch wenn Özil ein alter Bremer ist, habe ich Bayern einfach mehr gegönnt. Und ich finde auch, natürlich die ganzen Dortmund-Fans oder die Bayern-Hasser, die dann rumgeflamed haben, irgendwie Bayern wäre nicht besser gewesen und so weiter. Ich denke, ich bin da neutral genug, auch zu wissen. Also Bayern war in allen Belangen besser. Real hat mich auch völlig enttäuscht, was sie vorher für die Fresse aufgerissen haben. Ein Feuerwerk. Die haben am Anfang irgendwie, keine Ahnung, die Tore gemacht. Hatten auch 2 Chancen, haben 2 Tore gemacht. Bayern hat die Dinger nicht gemacht. Was der Robben da aus 2 Metern vorbeistolpert, ist halt ein Skandal. Und die waren am Anfang halt auch nicht viel besser. Die haben halt einfach nur ihre Dinger gemacht. Und nach dem 2-0 haben sie sich hinten reingestellt und versucht zu kontern. Das war spielerisch eine absolute Offenbarung, was Real gemacht hat. Bayern hat danach das Heft in die Hand genommen. Es fehlte ihnen immer so der letzte Pass, aber das Spiel hat nur noch Bayern gemacht, ja. Robben ist in der zweiten Halbzeit dann sehr viel besser geworden, wie ich fand. Ribéry ist mehr oder weniger das ganze Spiel blass geblieben. Das fand ich auch etwas seltsam. Alaba überragend. Schweinsteiger hatte auch viele Fehlpässe, aber hat auch wirklich teilweise wirklich gute Pässe gespielt. Und die einzige Kritik, die man Bayern sagen kann, war, dass sie nicht früher dass die Entscheidung gemacht haben. Die waren in der zweiten Halbzeit, hatten die Dinger, auch dass der Gomez verstolpert hat. Ich bin ja immer noch ein ganz großer Gomez-Kritiker irgendwie. Kann ja sein, dass er so viele Tore gemacht hat, aber wenn man mal schaut, gegen wen er Tore macht, ja. Okay, er hat jetzt das 2-1 zu Hause gegen Real gemacht, aber ich weiß nicht, das war dann auch so angeschossen, ja. Ich weiß, dass es Gomez-Fans gibt, die sagen, du bist ungerecht, das stimmt nicht und so weiter. Aber seine 80 Tore, die er in der Saison macht, er macht halt irgendwie gegen Mannschaften wie Hoffenheim, wenn Bayern 6-1 gewinnt, macht er halt 4 Tore, ja. Also ich sehe ihn einfach nicht als Star. Und wenn ich Bundestrainer würde mir auch Klose spielen, bin ich ehrlich, weil der komplettere Spieler ist, auch mannschaftsdienlicher spielt und technisch einfach auch besser ist. Wenn ich sehe, was der Gomez verstolpert, ja, und dann schrieb irgendjemand in den Comments, ja, aber er wäre doch mal schneller gewesen als die Abwehrspieler. Ja, was nützt dir das, wenn du den Ball nicht unter Kontrolle kriegst, ja? Also Gomez im Rückspiel auch offenbarungseid für mich. Ja, aber Schweini hat es dann am Ende mit seiner Routine dann den entscheidenden Elfmeter reingemacht. Was mich sehr gewundert hat, ist, dass Lahm, der auch überragend gespielt hat, finde ich, in der regulären Spielzeit, dass der so kläglich seinen Elfmeter verschossen hat. Also da hat man ja gesehen, wie die Wurst hinten in die Hose fiel. So einen Schiss hat der gehabt. Und der Elfmeter wirklich richtig schlecht geschossen. Matchwinner natürlich, Manuel Neuer. Also die Elfmeter, einen Elfmeter zu halten, kann jeder mal, wenn er angeschossen wird. Aber wie Neuer die Elfmeter rausgekratzt hat, wie der gegen Ronaldo das Ding wirklich aus der Ecke kratzt, unglaublich, unglaublich. Also es kann einfach mittlerweile niemand mehr sagen, dass Neuer nicht der beste Torwart auf der Welt ist. Der ist schon krass, der Typ. Der wird uns auch bei der EM, glaube ich, viel Freude machen. Das erste Aufeinandertreffen Spanien-Deutschland haben wir jetzt gewonnen. Das erste große zumindest. Gut, in der Euroleague haben wir 2-mal gegen spanische Mannschaften jetzt im Halbfinale verloren. Aber dafür hat dann wieder Hannover irgendwie in der Quali ja nun Sevilla rausgehauen. Also sagen wir mal, das große Aufeinandertreffen haben wir jetzt gewonnen. Bei der EM hat man natürlich Real und Barca zusammen. Aber ich glaube, auch bei der EM müssen wir uns nicht verstecken. Vor keiner Mannschaft, wenn wir ins Rollen kommen irgendwie und halbwegs, man kriegt zu wenig mit von der Nationalmannschaft. Und das Letzte, was man mitgekriegt hat, war diese Niederlage in Bremen gegen Frankreich, aber davor natürlich die überragenden Spiele gegen Holland zum Beispiel, das 3-0. Brasilien haben wir geschlagen. Also da waren schon einige Kracher dabei und ja, wenn Özil in Topform ist, für Löw wird es natürlich echt schwer, ein vernünftiges Mittelfeld aufzustellen, ne? Weil Qual der Wahl. Ich meine, du hast so geile Leute im Mittelfeld. Du hast Schweini, du hast Khedira für den defensiven Bereich, ja. Du hast aber noch einen Rolfes und, warte mal, hast du noch mehr defensiv? Bender, glaube ich, spielt ja nicht auch defensiv. Ansonsten, offensiv Özil, Götze. Reus spielt, glaube ich, Stürmer oder ist auch eher Mittelfeld. Naja, Schweinsteiger habe ich schon genannt. Müller, natürlich. Dann Podolski. Noch irgendwas? Naja, auf jeden Fall, da hat man die Qual der Wahl. Das wird echt schwer, das Mittelfeld richtig aufzustellen, ne? Müssen wir mal gucken. Ansonsten, ja, wir haben ja wirklich so viel, also ich glaube, viele Nationen wären dankbar, wenn sie so die Qual der Wahl hätten, auch defensiv irgendwie. Ich denke, Hummels wird gesetzt sein und dann vielleicht zusammen mit Bartstuber. Mertesacker ist ja eh verletzt und außerdem hat er ja auch keine gute Saison gespielt bei Arsenal. Vielleicht hat der sein Zenit auch ein bisschen überschritten. Von daher, keine Ahnung, Hummels und Bartstuber vielleicht. Also, geile WM geht auch bald los. Ich freue mich sehr drauf. Irgendwie habe mir auch schon nicht das Deutschland-Trikot bestellt, das finde ich dieses Jahr hässlich, aber ein schönes Polohemd von der aktuellen Konjunktion bestellt, dass ich immer in den deutschen Farben dann während der EM mich bewegen kann. Und ja, dann gibt es ja auch noch bald das große Turnier von Sascha, wo ich dann am Kicker zeigen muss, was abgeht. Hab ja auch fleißig trainiert, liebe Community. Kommen wir ganz kurz zum Abschluss, bevor wir zur Anja kommen, nochmal zu meinem neuen Projekt. Das Problem ist, liebe Leute, ich neige dazu, immer dasselbe zu sagen. Wenn ich euch jetzt sage, dass es das beste Konzept und Projekt ist seit Alimania, werden viele von euch sagen, das hast du so oft in der Vergangenheit gesagt, das hast du bei Grayson gesagt, das hast du bei Krümmer trainiert gesagt. Krümmer trainiert finde ich auch übrigens sehr, sehr gelungen. Jetzt die letzten Folgen waren ja nicht mehr so, ne, die liegen also zwischen 8.000 und 10.000 Downloads nur oder Views. Ja, keine Ahnung, also die 30 oder 50 habe ich nicht mehr erreicht. Weiß auch nicht genau, woran das liegt, irgendwie, ob das die Kurt-Krömer-Leute nicht mehr geguckt haben oder weil es, ja gut, in den Trends war es, der letzte Teil. Ah, ich weiß auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ich denke, dass es trotzdem ein absolut erfolgreiches Projekt ist. Wenn du vier Teile machst und die, keine Ahnung, über 100.000 Mal angeguckt wurden zusammen, dann kann man nicht sagen, dass das nicht sehr erfolgreich war. Krömer versus the World, versus the World, ist mit großem Abstand das Projekt, wo ich am allermeisten Aufwand für betrieben habe. Wir haben jetzt schon drei volle Tage daran gearbeitet. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verquatsche. Und es ist noch nicht mal halb fertig. Ja? Aber all das, was ich jetzt hier vor mir liegen habe, ist der Oberhammer. Ich bin mir, aber es wird auch noch, ich muss auch noch so viel, hupsala, jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu unerträglich. Es muss auch noch sehr, sehr viel dran getan werden. Ich habe mir mal gedacht, in meinem Streben nach Perfektion, das habe ich ja immer, mache ich es mal richtig groß. Ja? Ich werde da auch noch den einen oder anderen zu Hilfe nehmen in diesem Projekt. Ich habe so ein, ja, jetzt hätte ich fast schon wieder was verraten. Naja. Viele von euch haben mitgekriegt, Krümmer vs. The World ist natürlich angelehnt an Scott Pilgrim vs. The World. Warum, sage ich nicht. Ich muss aufpassen, ich verquatsch mich immer. Krümmer vs. The World ist etwas ganz, ganz Besonderes. Es steckt unglaublich viel Herzblut von mir da drin. Es ist so ein kleiner Traum, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist eine Sache, die ich schon immer mal machen wollte. Das Konzept ist neu, gab es in dieser Form noch nicht. Einen gewissen Teil daran ist ja, was soll ich sagen? Der Vergleich mit Alimania ist ja ganz gut. Es ist definitiv kein Hörspiel. Viele von euch haben gesagt, das ist ein Hörspiel. Es ist definitiv nicht. Mein Bedarf an Hörspielen ist erstmal gedeckt. Aber vergleich zwar mit Alimania, ja, also vom Konzept her. Alimania war komplett neu und sowas gab es noch nicht. Aber den Bereich Hörspiel gab es natürlich schon. Und ähnlich ist es mit Krümmer vs. The World. Ein Teil davon gab es schon und hat man auch schon mal gesehen. Aber das Grundkonzept an sich ist, oder das breite Konzept, das ganze Ding an sich, gab es in dieser Form so noch nicht. Und ja, ich habe mir Anja so ein bisschen jetzt zur Hilfe geholt, weil ich gedacht habe, komm Anja, die ist auch eine sehr, sehr kreative Frau, sag mal deine Meinung dazu, hast du dazu Ideen? Das heißt, ich habe da auch jemanden, mit dem ich darüber reden kann und weiterspinnen und Ideen sammeln und Anja ist da extrem gut drin. Ne? Von daher, ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr hypen, nachher seid ihr da am Ende wieder enttäuscht und was ihr erwartet, aber ich bin mir relativ sicher, dass ihr es sehr, sehr gut finden werdet. Und bei Krömer trainiert war das die ersten Teile auch mega erfolgreich. Ja, ich bin gespannt. Ich habe jetzt eigentlich geplant, ist vielleicht nächsten Sonntag, dass es nächsten Sonntag erscheint. Aber ja, ich möchte lieber ein bisschen länger daran arbeiten, dass es dann wirklich perfekt ist, wenn es rauskommt. Von daher, ja, weiß ich noch nicht, ob es. Ich glaube nicht, dass es nächsten Sonntag reichen wird. Vielleicht machen wir dann Release in der Woche oder Sonntag drauf. Ihr versteht das diesmal, ja? It's done when it's done und es soll wirklich perfekt werden einfach. Also freut euch auf Krümmer versus the world, motherfucker! Ja, liebe Leute, jetzt geht es zur Anja. Die Anja-Stunde, die zwei Lester-Schwestern oder wie man es auch immer nennen will, kommen jetzt. Und es ist wieder sehr, sehr schön geworden und ja, würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein. Danach gibt es dann noch einen Krümmer-Abschied und Matthias mit seinem Beitrag zum ASI-TV gibt es auch noch. Ja, bis gleich, liebe Leute.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Es ist Samstagabend, kurz vor dem DSDS-Finale. Und wir versuchen es bisher konsequent zu ignorieren, werden das auch weiterhin tun. Ich versuche quasi ein alternatives Programm anzubieten, hier im Podcast, den ihr leider erst ein bisschen später hören werdet. Bei mir ist mal wieder die Anja.
Hallo ihr Lieben. Juhu. Ja, wir werden heute so lange überziehen, bis das DSDS-Finale vorbei ist, habe ich beschlossen.
Ah ja. Ja, was sagst du eigentlich dazu? Ist ja, ging ja in der Woche heiß her durch alle Medien, ob man es wollte oder nicht. Irgendwie der Sieger steht vorher fest, angeblich. Hast du mitgekriegt?
Ja, das habe ich mitgekriegt. Der eine kleine Junge war irgendwie schon als Sieger gekürt und der andere kleine Junge fand das nicht so gut. Aber keine Ahnung, wie die heißen oder wer das alles ist.
Gibt ja schon seit Jahren da so, wie soll ich sagen, steht es im Raum, dass das alles irgendwie vorher schon feststehen würde. Hat mich jetzt nicht so richtig überrascht, muss ich sagen. Aber vielleicht ist es auch so ein PR-Versuch irgendwie so ein bisschen, weil die Quoten sollen ja im Keller sein, so ein PR-Versuch noch so fürs Finale noch ein paar Leute dazu gewinnen irgendwie, die so ein bisschen Drama gucken wollen.
Ich habe mir jetzt neulich unfreiwillig ein Bild von den letzten Teilnehmern irgendwie angeguckt, von den letzten, ich glaube, 4 oder 5, die jetzt dabei waren. Da habe ich mich ja allen Ernstes schon gefragt, ist das jetzt schon DSDS Kids? Weil früher waren die doch auch mal älter, oder? Die sind ja irgendwie alle so 12,5.
Ja, genau das gleiche habe ich auch gedacht. Das ist cool, dass du das ansprichst. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die in diesem Jahr oder jetzt einfach gedacht haben, ach, wir können da eh hinstellen, wen wir wollen irgendwie. Und haben dann wahrscheinlich so ein bisschen an die Bravo-Zielgruppe gedacht. Ne? Was weiß ich, ein Mark Matlock oder ein Thomas Godoy kann man den halt nicht vorsetzen. Und deshalb haben verstärkt dann auch, wie du sagst, kleine Jungs gesetzt scheinbar. Ne?
Ja gut, dann erklär das auch, warum mich das nicht mehr interessiert.
Ja, selbst meine Freundin, die es eigentlich jedes Jahr geguckt hat, hat dieses Jahr nicht geguckt und das heißt dann schon was. Aber man sieht es ja, die Quoten sind ja auch im Keller und deshalb müssen wir es auch nicht mehr gucken und deshalb können wir mal ganz schnell das Thema wechseln. Anja, ich habe dir heute zwei Leserbriefe oder anderthalb weitergeleitet. Liebe Leute, wir haben so ein bisschen Leserbriefmangel irgendwie. Der heute jetzt dran ist vom Paul, der ist nicht so spannend und hat auch so ein paar, sagen wir mal, fragwürdige inhaltliche Teile, wo ihr sagen werdet, oh Gott, wie kannst du sowas hier thematisieren? Aber wie gesagt, wir haben nichts anderes. Wir können vielleicht beim nächsten Mal einfach dazu übergehen, dann ist vielleicht so zu machen, dass wir uns über eigene Themen unterhalten. Aber wahlweise hätte ich schon lieber, wenn noch ein paar mehr Leserbriefe von euch kämen. Also schreibt uns wieder fleißig Leserbriefe. stevenio@justnetwork.eu ist die E-Mail-Adresse. Und ja, dass wir wieder ein bisschen Futter haben. Anja, was schreibt denn der Paul so? Kannst du das zusammenfassen oder möchtest du es vorlesen?
Nein, das muss ich vorlesen, Steve. Das geht nicht anders.
Okay, dann komm rein.
Pass auf, ich hoffe, ich bleibe ruhig, ansonsten fällst du mir bitte ins Wort. Er fängt an mit, hey Steve, ich hoffe, dies ist die richtige Adresse. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Adresse nun die richtige ist für Leserbriefe, auch wenn bereits einer von mir beantwortet wurde. Lieber Paul, wir lesen deinen Leserbrief vor, es war die richtige Adresse. Momentan habe ich ein Problem, welches mich ziemlich beschäftigt und auch recht groß ist und dabei könntest du persönlich mir wirklich helfen. Ich weiß, du hattest schon des Öfteren über deinen Beruf geredet und auch über das Studium, dennoch habe ich eine Frage etwas anderer Art dazu. Vorweg erst einmal, ich bin jetzt dabei, mein Abi zu beenden und das Thema Job nach Abi zerbricht mir immer wieder den Kopf. Da ich in der offenen Wirtschaft es als extrem unsicher sehe, einen guten Job zu bekommen, kam mir das Lehramtsstudium in den Sinn. Im ersten Moment sah es echt perfekt aus. Ich kann meine Lieblingsfächer, nämlich Politik, Geschichte und Wirtschaft, studieren. Ich bleibe die ersten Jahre in meiner geliebten Heimatstadt. Später kann ich Deutschland besichtigen, zum Beispiel Referendariat in Hamburg machen und mit einem Englischstudium theoretisch die ganze Welt sehen. Wie geil ist das denn? Und am Ende gibt es sogar noch einen sicheren, gut bezahlten Beruf. Ob ich dafür geeignet bin? Ich denke schon. Vom körperlichen her, Mädels, aufgepasst, bringe ich einen 1,90 Meter großen trainierten Körper mit mir, habe mich noch nie vor irgendjemandem unterdrücken lassen und bin, was freies Sprechen und Spontanität angeht, auch sehr gut.
Verstehe ehrlich gesagt nicht, entschuldige, ich unterbreche, was das jetzt mit dem Lehrerberuf zu tun haben soll. Also da sind so viel Bullshit drin, dass ich, ja gut, wir lies es mal zu Ende. Das ist ja, sorry, dass ich unterbrochen habe.
Alles ist gut. Eigentlich gute Voraussetzung, um eine gewisse Respektsperson zu sein. Des Weiteren bin ich bei fehlendem Numerus Clausus mit einem 1er bis 2er Abi schon fast überqualifiziert. Also groß und schlau. Wenn ich dann noch einige meiner Lehrer als Vorbild nehme, und du bist selber einer davon, dann bin ich noch mehr überzeugt. Man merkt auch bei dir, dass diese Leute ihren Job lieben, sich Mühe geben und respektiert werden. Doch jetzt kommt das große Aber. Ich habe große Angst davor, diese Kinder nicht kontrolliert zu bekommen. Für mich käme aufgrund des Alters und des Bildungsstands generell nur ein Studium zum Gymnasiallehrer in Frage. Dennoch plagen mich in letzter Zeit große Zweifel. Zwar befinde ich mich in einer absoluten Musterklasse, die wohl jeder Lehrer lieben muss. Dennoch gibt es genügend Gegenbeispiele. Ein einziger Tag hatte mir diesen Wunsch schon so gut wie zunichte gemacht.
Also wenn ich schon höre, immer, dass er hatte benutzt irgendwie, weißt du? Da frage ich mich, wie eher ein Einser und Zweier, also dieses hatte immer, das ist so, ah. Ich weiß, du hattest schon öfters über deinen Beruf geredet, das ist, naja.
Ja, Paul und Plusquamperfekt sind halt dicke Freunde, was willst du machen?
Ja, aber dieses irgendwie, ja, Einser, Zweier überqualifiziert und dann solche Klöpse da drin irgendwie, okay. Wie ist weiter?
Musa, gut, ja, alles klar. Der letzte Schultag. Der Tag war ja im Allgemeinen ein Tag zum Feiern und gute Laune und so erhielten wir die Erlaubnis, die Kleinen zu unterrichten. Auch wenn einige echt in Ordnung waren, war es für mich erstaunlich, wie schwer es ist und wie machtlos man ist, wenn die Kinder einfach nicht hören wollen. Heißt es bei uns in der 12. Klasse Handy weg und Ruhe beim Test? Ist es so. Den Kindern das beizubringen, ist sicherlich schwerer. Und obwohl wir totale Narrenfreiheit hatten und zu den Kindern total unfreundlich sein durften, war es dennoch nicht möglich, sie unter Kontrolle zu halten. Sicherlich, wir waren nur feiernde Schüler von der Oberstufe, aber so viel Respekt hatten wir damals schon mitgebracht. Danach ging es weiter. Als wir runtergingen, stand eine Gruppe von sehr coolen Ausländern uns im Weg. Als wir uns durchdrängelten und von allen angemacht wurden, wäre mir beinahe das sprichwörtliche Messer in der Tasche aufgesprungen. Unvorstellbar für mich, eine Gruppe aggressiver Murats unterrichten zu müssen. Als es zum Schluss noch darum ging, wie wir eigentlich so zu Lehrern waren, über alte Zeiten redeten und uns mal selbst reflektierten, fiel mir auf, dass selbst unsere liebe, nette Klasse schrecklich war. Selbst wir haben den einen oder anderen Lehrer an den Rand der Verzweiflung gebracht. Es kamen Lehrer unserer Schule bereits in Nervenanstalten. Oft wurden welche zum Heulen gebracht. Zuletzt saß unsere Philosophielehrerin vor jeder Stunde mit uns in Tränen da, weil sie mit der Klasse vor uns nicht zurechtkam. Kinder sind einfach so ein verdammter Sauhaufen. Und so viele Lehrer leiden unter Stress, Burnout, unsere Klassenlehrerin liegt momentan mit einem Schlaganfall im Krankenhaus oder sie sind nervlich total fertig, sodass ich mich frage, ob ich mich damit nicht vielleicht sogar selber kaputt mache. Muss ich mich, wenn ich Lehramt studiere, nun mein Leben lang mit Drecksblagen rumstreiten, die kein Stück zuhören und am Ende bin ich selber so aufgelöst, dass ich mich um meine Gesundheit sorgen muss? Oder ist es einfach eine Sache des Typs? Unsere Klasse hatte ja zum Beispiel je nach Lehrer immer zwei Gesichter und benahm sich dementsprechend gut oder schlecht. Und jetzt die Frage aller Fragen, Steve. Kann ich gefahrlos Lehramt studieren? Danke.
Nein. Ich glaube, dass es einfach sehr, sehr viele Leute wie den Paul gibt, die Lehramt studieren und die absolut kläglich scheitern in ihrem Beruf. Das Problem ist einfach, dass es ist so ein Musterbeispiel dafür, dass man wie soll ich sagen? Ich kann es jetzt gar nicht so richtig in Worte packen. Also es gibt zwei Arten von Leuten, die Lehramt studieren. Die erste Art, irgendwie die Bock haben, Lehrer zu werden, irgendwie dessen Passion das ist, mit Kindern zu arbeiten und die gute Lehrer werden. Ja? Aber die würden auch nicht schreiben, dass sie A, überqualifiziert sind und B, hier Mudderts unterrichten und was er da alles schreibt. Die zweite Nummer, die Lehramt studieren, sind die, die sagen, geil, genau das, was er schreibt. Ich kriege eine gute Bezahlung, habe Narrenfreiheit, kann eine ruhige Kugel schieben und habe einen geilen Job irgendwie und viel Ferien. Das sind nämlich genau die diese Burnout-Statistik nach oben treiben irgendwie. Ich habe in meinem Leben ganz viele Lehrer kennengelernt, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Und Lehrer, die diese Passion für diesen Job haben, irgendwie, die waren mit 60 noch unheimlich fit und hatten auch keinen Burnout und haben da ihren Mann gestanden. Und ich habe aber auch Leute gesehen, die im Referendariat schon weinend ausgerannt sind. Ich hatte da eine Kommilitonin im Referendariat, die hat mit 1,2 oder 1,3 das Referendariat beendet irgendwie. Und meine Schüler, die ich dann in der Klasse hatte, haben mir danach erzählt, dass sie immer weinend rausgerannt ist irgendwie. Aber sie da trotzdem durchgedrückt wurde, weil sie so die Arschkriegerin war und der Liebling unseres Seminarleiters und des Schulleiters. Und ja, aber mittlerweile habe ich schon von ihr gehört, sie ist kläglich gescheitert im Beruf und arbeitet jetzt bei einem Bildungsverlag. Ja. Also, das Noten, also wie gesagt, also dieses Überqualifiziert, da könnte ich schon mal reinschlagen. Ja. 1er und 2er Abi habe ich halt auch gemacht irgendwie und dieses Überqualifiziert irgendwie, ein Scheiß bist du überqualifiziert irgendwie. Deine Noten helfen dir beim Lehrersein überhaupt nicht irgendwie. Also so von wegen, ja, nur die Leute, die schlechte Noten haben, werden Lehrer, weil die können ja die guten Jobs nicht machen oder was irgendwie. Das ist natürlich wieder schwer, so eine Ferndiagnose für den Paul aufzustellen. Vielleicht kommt er ja auch in dem Brief irgendwie total falsch rüber und wir schätzen ihn total falsch ein. Aber so, was er hier schreibt, würde
ich bitte dich, nee, überhaupt nicht. Hallo? Er tituliert die Kinder, die er später unterrichten muss, als Drecksplagen.
Ja, genau.
Er kann Kinder nicht leiden, hallo? Nein, ja. Paul, du bist kein Lehrer, wenn du Kinder nicht leiden kannst.
Also ich versuche immer das Gute in sowas zu sehen. Bei mir ist ja mal das Glas halb leer. Von daher habe ich jetzt versucht, irgendwie noch mit mich rauszusagen. Sagen, vielleicht ist der Power ja ganz netter. Ist er bestimmt schon auch irgendwie, aber Drecksplagen und Murat zu unterrichten, das kann dir schon passieren, lieber Paul. Und von daher lass das mal lieber, ganz ehrlich irgendwie. Also du bist, glaube ich, in der Wirtschaft besser aufgehoben. Ja. Und vor allen Dingen, was du auch nicht verbessern darfst, Paul, also erstmal steht ja auch Lieblingsfächer Politik, Geschichte, Wirtschaft. Ich durfte ja, als ich in Bremen Lehramt studiert habe, durfte ich ja auch noch ohne Hauptfach studieren. Mittlerweile habe ich eigentlich gehört, dass es in gar keiner Uni mehr so sein soll, dass man ohne Hauptfach Lehramt studieren darf. Deshalb wundert mich das gerade ein bisschen, dass du kein Hauptfach hier angibst. Ich habe ja Politik und Sport studiert und habe aber auch ständig während des Referendariats gehört, ja, wie ohne Hauptfach, das kann ja nicht sein und so weiter. Und mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich teilweise ja Deutsch fachfremd unterrichten muss. Das ist auch kein Problem für mich, weil Deutsch immer ein gutes Fach war und ich dann auch da meine Stärken habe und so, aber ja, das ist halt immer ein bisschen blöde so ohne Hauptfach. Von daher, also mich überrascht, dass du es überhaupt kannst. Ansonsten, wenn du es jetzt doch durchziehst, würde ich dir auf jeden Fall raten, Hauptfach dazu zu nehmen, einfach weil du dann bessere Chancen hast. Bei der Berufswahl stell dir das nicht so einfach vor. Es gibt Bundesländer, da werden Lehrer geisteskrank gesucht, zum Beispiel in Niedersachsen bei uns, werden welche gesucht, aber in NRW zum Beispiel, das, was mir meine Schwester berichtet, die haben da ein Überangebot, da kriegst du keinen Job und so weiter. Die größte Illusion ist, dass du dir irgendwie einen Referendariatsplatz aussuchen könntest. Vor allen Dingen in Hamburg und Bremen kannst du das ja völlig abschminken. Ja? Wenn ich so, ach ja, ich gehe dann das Referendariat nach Hamburg, weil ich bin ja so ein Geschenk an die Pädagogen, an die Lehrerschaft, weil ich ja völlig überqualifiziert bin mit meinem 1er und 2er Abi, kann ich mir natürlich meinen Referendariatsplatz aussuchen.
Und das ist ein völliger 90 Körpergröße, die hast du jetzt vergessen.
Ja, genau. Das ist ein völliger Trugschluss, weil auch noch natürlich dein Studium die Note dazukommt und so weiter. Ja. Und Referendariat bedeutet meistens, natürlich geht es auch nach Noten, aber ne, gerade in Hamburg und Bremen gibt es so unglaubliche Wartelisten, weil es halt so kleine Bundesländer sind, dass es da einfach besser ist, irgendwie so wie ich es gemacht habe. Und ich habe sowohl einen guten Studium und Abi-Schnitt und man hätte trotzdem warten müssen in Bremen, dass ich dann nach Niedersachsen ausgewechselt oder ausgewichen bin, einfach weil Niedersachsen genauso cool ist und größer und so weiter. Von daher ist das, ja, naja. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, deine Größe und dein trainierter Körper helfen dir bei den Kindern auch nichts, ja, die nehmen da keine Rücksicht drauf. Natürlich ist, wenn man irgendwie ein breites Kreuz hat irgendwie und jetzt in der, keine Ahnung, Oberstufe unterrichtet, hat man, sagen wir es mal, bei den Assi-Schülern vielleicht eine größere Autorität als eine 1,60 Meter große Dame mit Hornbrille, keine Frage. Aber ich sag mal jetzt zum Beispiel bei den kleineren Göhren oder den Drecksgören, wie du sie nennst, ich weiß ja nicht, also natürlich in der Oberstufe hast du die nicht, aber lieber Paul, ich würde mir das ganz gut überlegen. Ne? Also, es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, was wir hier sagen, irgendwie, sondern auch, das ist vielleicht echt nicht das Richtige für dich. Ne? Weil das ist ja auch kein kurzer Weg und dann hängst du da und das ist nämlich das Problem. Deshalb gibt es ja auch diese Burnout-Quote, weil viele Leute einfach denken irgendwie, scheiße, jetzt bin ich hier, jetzt umspringen bringt auch nichts irgendwie, das geht jetzt auch nicht so einfach und also versuche ich jetzt hier eine ruhige Kugel zu schieben und mich irgendwie in die Rente zu retten irgendwie. Und das funktioniert nicht, ne? Also eine ruhige Kugel schieben geht heutzutage nicht mehr. Ich kann dir nur von meiner Schule berichten, aber so generell auch von meinen Kollegen im Referendariat, mit denen ich jetzt Kontakt habe, also alle übereinstimmen, auch die älteren Lehrer, dass die Arbeit als Lehrer immer mehr wird. Irgendwie, du musst mittlerweile jeden Scheiß dokumentieren, du hast unglaublich viel Vorbereitungszeit, Nacharbeitungszeit, Konferenzen, Förder-, Vordersachen, irgendwie, du musst alles dokumentieren, du musst dich ständig fortbilden, weiterbilden, irgendwie, du musst ja jetzt auch die ganzen Schulformwechsel, die jetzt passieren, irgendwie, wir sind jetzt auch eine Oberschule geworden, dann musst du die Lehrpläne ständig überarbeiten, du musst jetzt hier differenzieren, weil die armen Hauptschüler ja so böse stigmatisiert sind und nicht mehr Hauptschüler heißen, sondern jetzt mit den Realschulen eine Klasse gepropft werden, wo du natürlich dann den Unterricht zweimal vorbereiten darfst, einmal für die Haupt- und einmal für die Realschüler in der Klasse oder für die Leistungsstärkeren und Leistungsschwächeren. Also von daher, ruhige Kugel schieben ist da schon lange vorbei. Das kannst du dir, also wenn du das wirklich, oder wenn die Leute da draußen jetzt zuhören und denken, jetzt geil, ich werde jetzt Lehrer, irgendwie da kann ich meine Eier hochlegen, wird gut bezahlt, habe viel Urlaub, Leute, vergesst es einfach, vergesst es. Ja.
Tja. Ja. Ansonsten würde ich noch sagen, Paul, falls wir dich jetzt nicht abgeschreckt haben oder falls speziell Steve dich jetzt immer noch nicht abgeschreckt hat von deinem Berufswunsch, würde ich dir einfach empfehlen, jetzt hast du ja Zeit nach dem Abi, mach doch den Sommer über mal so, was weiß ich, geh als Betreuer irgendwo mit in Feriencamps und keine Ahnung und arbeite einfach mal mit ein paar Kindern. Dann kannst du ja mal gucken, ob dir das so generell liegt, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Das kannst du dann halt schon mal ausprobieren.
Drecksplagen, ist auch geil.
Drecksplagen, genau.
Lehrer werden der feine Herr.
Ja.
Ja, ansonsten vielleicht nochmal ein Tipp, falls du es doch machst, Paul, auf uns nicht hörst, was ja durchaus vorkommen kann, such dir am besten keine Schule irgendwie in einer Großstadt. Großstadt ist immer was anderes, irgendwie mach so wie ich, dann geh aufs Land, dann hast du noch Leute, die auch Bock haben, irgendwie was zu lernen. Ja.
Oder privates Internat in der Schweiz wäre doch auch hübsch.
Ja, ja, also auf jeden Fall Großstadt, ne? Ich werde es ja gerade auf meinem Blog irgendwie so Problemschulen oder so, ist so eine Sache, würde ich ganz stark von abraten. Ja. Ganz stark.
Oder NRW generell.
Ja, es gibt den einen oder anderen, der sowas behaupten würde, ja. Ja,
ja, ja, ist aus meinem Mund gepurzelt.
Ja. Ja. Anja, wollen wir mal zum nächsten Thema gehen?
Gehen wir doch mal zum nächsten Thema, ja. Das ist, glaube ich, was.
Ganz spannend. Und zwar hat mir da ein Community-Mitglied, dessen Namen ich jetzt gerade
gelöscht
habe. Hannes, ich habe jetzt nur die Zeitungsartikel hier auf, hat mir einen Artikel geschrieben. Und da wir, wie gesagt, keine persönlichen Leserbriefe mehr hatten, haben wir das hier reingestreut. Das finde ich ein ganz interessantes Thema. Und zwar, Anja, möchtest du wieder das vorstellen?
Ich werde es gerne vorlesen. Und zwar hat er uns einen Artikel geschenkt oder verlinkt, geschenkt ist auch gut, ne? Verlinkt mit dem Titel, Artikel mit dem Titel Sparks gut gegen Depressionen. Ein eigens zur Bekämpfung von Depressionen bei Jugendlichen entwickeltes Computerspiel ist einer Studie zufolge mindestens ebenso erfolgreich wie Therapiesitzungen beim Psychologen. So, und dann geht der Artikel los. Wie neuseeländische Forscher am Donnerstag im Fachblatt British Medical Journal berichteten, testeten sie das 3D-Fantasy-Spiel Sparks 3 Monate lang mit 94 Jugendlichen und Durchschnittsalter von 15,5, bei denen eine Depression diagnostiziert worden war, und waren positiv überrascht. Die Erfolge entsprachen demnach ungefähr denen einer Vergleichsgruppe, die nach der konventionellen Methode therapiert wurde. Darüber hinaus wurden 44% der Computerkids, die einen Großteil der gestellten Aufgaben lösen konnten, völlig geheilt, während es bei der Vergleichsgruppe nur 26% waren. Depressionen, Angstzustände und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit seien mit Hilfe des Spiels deutlich zurückgegangen. Die Lebensqualität der betroffenen Teenager habe insgesamt zugenommen, fasste die Leiterin der Studie, Sally Mary von der Universität von Auckland, zusammen. Sparks wird über mehrere Wochen hinweg gespielt. In der Zeit soll ein Avatar 7 Herausforderungen meistern. Unter anderem lernt er, mit Wut, Frust und seelischen Verletzungen umzugehen und negative Gefühle mit viel Kreativität in nützliche Gedanken umzuwandeln. Die meisten Probanden aus der Sparks-Gruppe lobten vor allem, dass sie das Spiel zu Hause anwenden und dabei ihr Tempo selbst wählen konnten.
Ja, Anja, jetzt habe ich gerade so viel gequatscht und ich komme zu Wort kommen lassen. Jetzt erzähl du oder fang du doch mal an. Was denkst du darüber?
Ich finde es super. Sparks gegen Depressionen. Ich bin ja sowieso dafür, dass Online-Spiele eigentlich gut bei psychischen Krankheiten helfen.
Ja, ist halt die Frage.
Helfen, ne? Können, ja. Ja, ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde, es ist endlich mal, oder es hat sich endlich mal was getan, weil sonst viele Psychologen oder sagen wir die althergebrachten Psychologen ja immer noch der Meinung waren, dass Computerspiele generell schlecht sind und süchtig machen, und ich glaube, da gibt es auch viele von dieser Oldschool-Variante, dass jetzt sich das Ganze mal umgekehrt hat und man Untersuchungen gemacht hat, wie das jetzt tatsächlich aussieht und auch ein Spiel entwickelt hat, das dann wirklich von den Jugendlichen angenommen werden kann, finde ich total super. Also es drückt, glaube ich, die Hemmschwelle, weil in Therapie zu gehen, sich psychologischen Beistand irgendwo zu holen und so, ist ja schon ein großer Schritt. Den machen nicht viele. Viele versuchen es ja erstmal alleine oder erkennen erstmal gar nicht an, was sie Probleme haben oder keine Ahnung, haben keinen Bock auf diese ganze Gruppe-Sache oder denen ist das jetzt zu esoterisch oder was weiß ich. Das ist halt was, naja, Zocken kennen halt, weiß ich nicht, 99% der Jugendlichen. Und ja, das kann man halt zu Hause mal ausprobieren und sich mal gucken, wie man sich da so entwickelt und was da so Neues gibt. Also das finde ich total gut.
Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das für ein Spiel? Ne? Also ich weiß halt, wenn das extra für sowas entwickelt wurde, ich meine, ich kenne halt, weiß ja, wie die Pädagogen ticken, ne? Und ich weiß halt auch, was die für Lernspiele und so machen. Ne? Ich kenne halt hier so da schon Ansätze, und wenn man sich diese ganzen Messen mal anguckt, was da so im Umlauf ist in Sachen Computer und so weiter, dann ist das schon so ein bisschen, ja. Und ich sehe das so ein bisschen, differenzieren ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen mit einem Lachen und einem weinenden Auge, ja. Also, wenn man jetzt mal sagen würde, man nimmt das Sparks weg und nimmt jetzt WoW in diese Lücke, ja, die da entsteht. Sparks gut den Depressionen. Mhm. Weil das ist ja das Einzige, was wir beurteilen können jetzt. Ne? Wir wissen ja nicht, wie Sparks funktioniert. Und wenn ich lese 7 Herausforderungen in 2 Wochen, klingt das so, als hätten die so ein bisschen gedaddelt. Und also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man muss ja auch, wenn man so ein Spiel spielt, irgendwie dann wiederum gegen andere Probleme ankämpfen irgendwie. Wenn man jetzt die Depressionen behandeln, okay. Ich kann mir vorstellen, bei mir ist das auch so, das wird auch die Community draußen kennen irgendwie, wenn wir ein Computerspiel spielen, macht uns das erstmal glücklich, ja? Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Man erlebt eine schöne Welt, was ganz Besonderes, man ist, man schlüpft in die Haut eines anderen irgendwie oder, ne, alter Ego und so weiter. Man hat Erfolgserlebnisse, man ist geachtet, man, ne, es ist toll und man ist der Held, der die Welt rettet, jetzt mal übertrieben gesagt, schöne Sache, so. Die Depression, keine Ahnung, können da sicherlich verschwinden, ja, aber dafür kommen dann wieder andere Faktoren dazu, wie ich vernachlässige meine Umwelt, es entsteht vielleicht Suchtgefahr und so weiter, ne? Also von daher ist das so schwer, das so, so eindimensional zu betrachten, das Ganze. Hier steht 3D-Fantasy-Spiel Sparks. Ich würde mir das halt unglaublich gerne mal angucken, ja. Ich kann mir halt, ja. Ne, das ist also ein zweischneidiges Schwert, ne, oder? Oder sehe ich das falsch?
Ja, ich glaube nicht, dass Sparks jetzt wirklich die komplette Therapie ersetzen kann. Also das sehe ich auch nicht. Aber ich sehe es mal als, sagen wir mal, Erweiterung. Manche Dinge, also das würde ja dann aber auch heißen, dass jede Depression gleich verläuft und alle Depressiven dieselben Problemfelder haben und dass man die auch mit denselben Methoden immer alle lösen kann. Und das wird ja ein Computerspiel nicht leisten können, da individuell auf den Einzelnen einzugehen. Ne?
Von daher ist ja 3D-Fantasy-Spiel Sparks, ja. Und wenn ich dann höre, das ist so typisch Pädagogen, ne? Unter anderem lernt ihr mit Wut, Frust und seelischen Verletzungen umzugehen und negative Gefühle mit viel Kreativität in nützliche Gedanken umzuwandeln. Ich würde es halt zu gerne sehen, weil ich kenne die Pädagogen und weiß genau irgendwie, das ist so, oh, jetzt tanzen wir einen Baum und dann schauen wir mal, wie du dich fühlst. No? Ja. Weißt du, und deshalb, ja. Also es wird auf jeden Fall kein klassisches MMO, ja gut, sowieso kann, hier steht ja nur 3D-Fantasy-Spiel. Ja, es ist, ich bin absolut der Meinung, dass Computerspiele und der, ich meine, deshalb spielen wir das ja alles so gerne, ne, weil sozusagen, ich sage immer, die virtuellen Spielplätze des 21. Jahrhunderts irgendwie sind, ne, und ist was ganz Besonderes, und ich meine, du bist ja auch eine Zockerin, deshalb kannst du das ja am besten nachvollziehen auch, oder die ganze Community, die hier zuhört, uns alle machen ja Computerspiele glücklich irgendwie, das ist ja keine Frage, und alles, was uns glücklich macht und was uns Freude bringt und unterdrückt oder beseitigt oder lässt uns zumindest für einen kurzen Augenblick Depressionen vergessen, wenn wir jetzt da diese Krankheit hätten oder so. Aber ja, das ist halt so das Problem. Was ist denn, wenn dann das aufhört irgendwie, wenn wir dann nicht mehr spielen? Komme ich dann trotzdem noch mit meinem Leben klar? Oder, ne, das, wie gesagt, das meine ich mit zweischneidigem Schwert. Okay, meine Depressionen wären weniger, aber, ne, dann, das, beim Essen würde man sagen, Jojo-Effekt irgendwie. Wenn ich mal aufhöre dann, oder für mich was gefunden habe irgendwie, womit ich klarkomme oder hungere, dann fühle ich mich ja auch geil, weil ich dann schlanker werde irgendwie, und dann gibt es diesen Jojo-Effekt, dann esse ich wieder und werde wieder dick, so, weißt du? Und das könnte ja dann genauso sein. Oder das ist so generell so ein Phänomen. Denn in dieser Computerwelt bin ich glücklich, aber sobald ich die wieder verlassen muss, ne, ist das dann ja wieder wie vorher. Und dann bin ich auch noch traurig, und habe vielleicht auch noch dann Sucht oder was weiß ich was. Also ich glaube, das ist echt schwer, das diesen Schwarz und Weiß zu sehen. Das ist, glaube ich, das Problem. Ne?
Ja, es muss auf jeden Fall jemand dabei sein, der ihm hilft, diesen erlernten Umgang mit Wut, Frust und seelischen Verletzungen wirklich in die reale Welt zu adaptieren. Ne? Also das man da jetzt, was weiß ich, nicht mehr gefrustet ist im Spiel, hat ja noch lange nichts mit der realen Welt zu tun, sondern dass man das halt auch wirklich für die Realität lernt und dann eventuell auch anwenden kann. Ja, wenn sie Therapeuten können, wäre es ja gut.
Das ist auch so oberflächlich formuliert. Man weiß ja, mich würde interessieren, wie viel haben die gespielt pro Tag, ja? Ist das wirklich, dass man sagt, pädagogisch sinnvoll, Medienstunden, die haben nur 1-2 Stunden gespielt pro Tag, ja? Oder ist das irgendwie, die konnten so viel zocken, wie sie wollten und das hat irgendjemand betreut, der da geguckt hat und die so ein bisschen überwacht hat? Das ist halt, ne, das ist halt, das würde ich gerne alles mal wissen irgendwie. Das ist so hingerotzt, so. Das ist so ein bisschen so populistisch das Gegenteil von irgendwie alle Computerspiele sind schlecht und machen Attentäter aus uns und alle sind süchtig, nicht Attentäter, Amokläufer und alle werden süchtig davon. So, das ist so, keine Ahnung, so ein bisschen so Bildniveau nur andersrum, habe ich das Gefühl. Oder übertreibe ich da jetzt?
Nein, das ist schon, jetzt fällt mir das doofe Wort nicht ein. Ja, es ist schon polarisierend, das meinte ich. Ich habe hier aber noch einen ganz anderen Artikel dazu gefunden und in dem steht, Sparks ähnelt auf den ersten Blick vielen anderen 3D-Fantasy-Spielen für den Computer. Die Benutzer tauchen in eine Märchenwelt ab, in der sie zahlreiche Abenteuer bestehen und Rätsel lösen müssen. Doch Sparks für Smart, Positive, Active, Realistic, X-Factor Thoughts bietet Jugendlichen mit Depressionen einen Zusatznutzen. So. Sie lernen, mit negativen Gedanken umzugehen, Strategien zur Problemlösung zu entwickeln und umzusehen. Aber gut, ist auch nicht irgendwie. Der Artikel ist zwar länger, aber die gehen auch nicht auf Einzelheiten ein.
Okay. Das passt auch auf jedes Spiel, oder? Ganz ehrlich.
Ja.
Negativen Gedanken umzugehen, das ist ja, weiß ich nicht. Also das könnte auch eine Rezension über Skyrim sein, finde ich.
Ja, und ich meine, jeder, der mal versucht hat, Illidan zu legen damals noch, musste auch mit seiner Wut umgehen lernen.
Ja, genau. Und hat dann aber auch ein extremes Glücksgefühl und ein Zusammenhörigkeitsgefühl. Und da war, glaube ich, keiner depressiv, der zum ersten Mal Illidan gelegt hat. Ne?
Also von danach daher nicht mehr, aber währenddessen, man weiß es nicht.
Ja, genau. Ja, das war schon schön. Phase 2, Dämonenphase. Ja, ich kann mich, das mit dem Schildschlag, wie oft ich das verkackt habe. Oh Mann, naja. Ja, also von daher weiß ich nicht. Also da würde ich zu gerne mal mehr drüber sehen, irgendwie, wie dieses Spiel abläuft. Spannend. Aber generell, wie ist es denn? Also bei mir ist es ja so, ich habe ja diese Scheißfach Religion, was ich dieses Jahr unterrichten muss. Und da sind dieses Jahr im Lehrplan, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, so Themen wie Selbstidentität und die Reise ins Wir, no, so als Gruppe, so, ne, wie mache ich nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld glücklich. Ne? Und dann hatten wir ja auch so, also wie gesagt, das ist also thematisch wirklich eine 6, das ist natürlich auch viel in Werte und Normen rein, irgendwie, was da im Lehrplan steht und dann habe ich das mit meinen Schülern bearbeitet und dann sind auch so Sachen wie irgendwie, keine Ahnung, wir müssen über Liebe sprechen, was ist Liebe überhaupt, ne, und so weiter und auch, wir hatten jetzt in dieser Woche das Thema Glück. Und Glück hat ja auch irgendwas, zumindest, ja, nicht nur ein bisschen. Ich würde sagen, Glück hat auch was mit Depressionen zu tun. Mhm. Weil wenn man glücklich ist oder Glück empfindet, dann ist das ja schon eine Waffe gegen die Depression, möchte ich jetzt mal so sagen. Und dann haben wir darüber gesprochen in meiner Klasse, was denn für sie das Wort Glück bedeutet. Und dann sind natürlich auch mal neugierig, Herr Krömer, was bedeutet denn Glück für sie? Und dann sagte ich, ja, zum Beispiel für mich bedeutet es Glück, irgendwie an einem Samstag bei schönem Wetter aufzustehen, irgendwie mich vor meinen Fernseher zu fläzen und Fußball zu gucken. Wie, das ist doch nicht Glück, das ist doch irgendwie ein Hobby, das machen sie doch gerne. Ja, aber ich kann mich die ganze Woche darauf freuen, habe ich ja schon oft im Podcast erzählt, das bedeutet für mich Glück. Für mich bedeutet es auch Glück, morgens aufzustehen und bei strahlendem Sonnenschein mein Auto zu steigen und zur Arbeit zu fahren, dieser Weg irgendwie. Ja, da empfinde ich Glück irgendwie. Das konnten die überhaupt nicht nachvollziehen. Ja? Und, aber genauso ist es, glaube ich, mit dem Computerspiel. Also, wenn ich mich zum Beispiel jetzt, für mich, ich bin mir sicher, Anja, dass du das nachvollziehen kannst. Oder auch viele Community-Mitglieder. Ich kann mich zum Beispiel, für mich ist es Glück irgendwie, oder ich habe Glücksgefühl, wenn ich mich zum Beispiel auf den 15. Mai freue, auf Diablo 3, auf den Release. Ja, da freue ich mich drauf und das ist dann irgendwie ein Glücksgefühl und wenn es dann losgeht, das dann noch mit der Community und so, das ist halt einfach, also ist für mich, das bedeutet auch für mich Glück. Sich auf sowas, also so, an so einem Hobby oder an so einer Leidenschaft zu erfreuen, das ist für mich auch Glück irgendwie. Und von daher
verstehe ich total gut, das kribbelt und dann will man, dass es endlich soweit ist.
Genau, genau.
Man plant.
Oder sagen wir mal auch, es ist schon rausgekommen, irgendwie, du hast einen Arbeitstag und hast einen Scheißtag, aber du freust dich darauf, irgendwie nach Hause zu kommen und dann, keine Ahnung, es muss ja nicht ein Computerspiel sein, es kann ja auch ein anderes Hobby sein. Ja, das können ja auch Leute mit anderen Hobbys vielleicht nachvollziehen. So, wir sind halt ein netter Computerspieler.
Mensch, auf den man sich freut.
Genau, genau. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Also das, ach so, deshalb mit dem Computerspielen, ne? Also für uns ist das ein Hobby, wir betreiben das gerne, das heißt, wir freuen uns darauf und empfinden Glück, wenn wir spielen, ja, weil es unser Hobby ist und dann, warum soll das dann keine Waffe gegen Depressionen sein, ne? Jetzt mal den übermäßigen Gebrauch oder den Suchtbereich, weil man es exzessiv betreibt, mal jetzt außer Acht gelassen. Aber ich glaube auch Casuals, die jetzt irgendwie nur ein, zwei Stunden pro Tag spielen, freuen sich können sich darauf freuen, können dabei Glück empfinden. Von daher, hey, ja. Warum soll das keine Waffe gegen Depressionen sein?
Also ich habe mich darüber auch ja mal mit einer Psychologin unterhalten. Und fragte sie, was denn ihre Ansicht da so ist. Und ich dachte ja schon wieder, okay, wenn das Thema auf WoW kommt, alles klar, gefährlich und darf man nicht und weiß ich nicht was. Aber die sagte, das ist ja eigentlich eine ganz tolle Klamotte, weil viele Depressive sitzen oder saßen früher allein zu Hause, sitzen heute immer noch allein zu Hause, ziehen sich die Decke über den Kopf, ne, machen alles dunkel, so jetzt mal der Klassiker, und wollen mit nichts was zu tun haben. Und dann ganz viele spielen inzwischen aber auch dann hier Online-Spiele und sind dann wenigstens, ja, nicht mehr ganz allein. Es ist zwar so ein antiseptisches nicht ganz allein, weil man ist ja nun mal faktisch allein in seinem Raum, aber man kann ja trotzdem Kontakt zu anderen Menschen haben.
Ja, und sei es auch ganz oberflächlich. Über das Netz kennenlernen. Es gibt ja eine Menge Beispiele und das kriege ich ja immer wieder auch von meinem Buch. Irgendwie habe ich ganz viele Mails gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ich habe meinen Mann übers Netz kennengelernt oder ich habe ganz tollen Freundeskreis übers Netz kennengelernt. Wir treffen uns alle paar Monate irgendwie zum Gildentreffen, das sind ganz tolle Leute. Ist jetzt zwar nicht irgendwie die dicksten Freunde, die man dann vielleicht um sich hat, aber gut, wenn man da ja einen Mann oder einen Partner kennenlernt, warum nicht? Also da gibt es auch genug Beispiele, dass das dann vielleicht, auch wenn es natürlich die Online-Freundschaft eine Illusion ist oder zumindest eine nicht greifbare Freundschaft, kann man das so betiteln?
Ja, es hat eine andere Qualität
einfach. Ja, genau. Und, aber es ist doch auf jeden Fall was Positives, ja.
Absolut, ja genau, man ist nicht alleine.
Aber die Gefahr ist auch mal, sich in dieser Welt zu verlieren, ne? Und dann irgendwie nur für das Online-Leben zu leben und eigentlich das eigene Leben so gering zu schätzen, dass man sagt, irgendwie ich finde das Online-Leben und mein Leben und das meines Avatars oder meine Rolle im Spiel und meiner Gilde, was weiß ich, so viel toller als mein eigenes Leben, dass ich eigentlich lieber im Netz leben möchte irgendwie. Und dann,
ja, das stimmt.
Das zu vernachlässigen, die Gefahr ist natürlich auch immer da, aber da würde auch zu weit führen, das jetzt. Aber ich finde es ein ganz schönes Thema und deshalb wollten wir das hier mal thematisieren. Anja!
Steve.
Jetzt haben wir schon wieder 35 Minuten fast verquatscht. Ist immer sehr, sehr schön mit dir, finde ich. Ja, jetzt müssen wir leider Abschied nehmen und die Community nochmal darauf hinweisen, dass sie Leserbriefe schreiben sollen mit spannenden Themen, damit wir nächstes Mal wieder ohne Murats auskommen können. Ja?
Ja, auch an die Mädels, schreibt mir mal bitte, wie es euch so geht, was euch so bewegt.
Ja, ihr könnt auch direkt an Anja schreiben. Anja, hast du eine E-Mail-Adresse, die du sagen möchtest vielleicht? Wo die dazu auch mal direkt an dich schreiben können. Es kann ja sein, dass sie lieber dich erreichen wollen, oder...
Das ist eine total gute Idee, das machen wir nächstes Mal.
Alles klar, dann richte ich eine ein und dann machen wir das und dann können Sie auch direkt dich anschreiben. Vielleicht ist das ja für viele Damen zum Beispiel einfacher.
Gut. Ansonsten könnt ihr mich ja auch alle immer über Facebook erreichen.
Genau. Gut. Dann sage ich danke, Anja. Es war wieder sehr nett mit dir. Liebe Community, es geht jetzt noch weiter mit dem Podcast, ganz normal. Und ja, Anja, bis nächste Woche. Mach's gut.
Genau, bis dann. Tschüss. Schönen Sonntag.
Ja, ihr Lieben, das waren Anja und Stevino mit ihrem Synchronschwimmen. Ja, was bleibt jetzt noch, liebe Leute? Mal auf die nächsten Tage schauen. Jetzt ist schon 1. Mai am Dienstag. Wir haben jetzt Brückentag, haben also bis Dienstag frei. Bisschen wieder den Energiespeicher auffüllen. Für mich geht es jetzt gerade an die Prüfung. Meine halbe Klasse will mir mündliche Prüfung machen. Und dann alles in GSW. Von daher, kommt jetzt viel Stress auf mich zu. Jetzt, wie gesagt, die ganzen Abschlussprüfungen. Und ich bin ja nur Klassenlehrer in der Abschlussklasse. Von daher wird das... ein bisschen aufwendig. 15. Mai, ganz groß, Diablo 3 ist ja völlig klar. Wir planen, wie versprochen, ein Eröffnungsevent, werden das auch durchziehen. Bei Homer J haben wir angefragt, der ist momentan mal wieder nicht zu erreichen. Das liegt, habe ich mir sagen lassen, von Björn aus seinem Team daran, dass er, keine Ahnung, umzieht, die Server und was weiß ich. Sobald es dann eine Antwort gibt, werde ich euch darüber unterrichten. Geplant ist, dass wir am 14. mit euch reinfeiern. Das wäre, glaube ich, ein Dienstag. Nee, das wäre von Montag auf Dienstag. Wir werden dann mit euch viel Spaß haben. Preise, Gäste, und zwar Megapreise, was wir jetzt schon da an Dings angehäuft haben. Wir werden wahrscheinlich auch irgendwas aus unserer Kawasaki-Kasse, die wir ja noch haben, raushauen. Also auch was Größeres, vielleicht sogar ein PC oder so. Swalls hat schon angedeutet, dass er vielleicht auch kommen will. Bei Pox hat auch frei. Müssen wir mal schauen, wie das läuft. Wäre cool, die im Studio zu haben. Ja, wie gesagt, ansonsten feiern wir rein, spielen fleißig, reden über das Spiel, versuchen auch interessante Gäste dafür zu kriegen und schalten auch wieder zu euch über Skype. Der Mystics hat versprochen, dass er über Skype aus dem Event, in Berlin gibt es ein Event mit Entwicklern, die da sind, davon berichten wird. Das heißt, wir werden dann zu Mystics rüberschalten und das wird, glaube ich, eine coole Sache. Ich habe noch die ganze Hardware, die werde ich vielleicht, wenn ich nächste Woche dazu komme, und davon gehe ich aus. Wobei ich natürlich an Krömer vs. The World arbeite, aber auch garantiert für sowas Zeit finde, die Diablo 3 Hardware von SteelSeries endlich mal in einem Video vorstellen will. Das Mauspad, die Maus und das Headset. Und ja, ansonsten, heute Nacht großer Wrestling-Pay-Per-View, Extreme Rules. Here comes the pain! Ja, Brock Lesnar gegen John Cena. Ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss, dass es ein scheiß Pay-Per-View ist. Ich habe es so ein bisschen im Urin. Das wird wieder bis auf den Main-Event, glaube ich, langweilig. Aber hoffen wir mal das Beste. Ansonsten gestern Basketball geguckt. Erstes Playoff-Spiel der Mavs bei den Thunder. Bei den Oklahoma City Thunder. Ja. Und es war ärgerlich. Ganz kurz vor Schluss irgendwie, macht es Kevin Durant mit einem Notschuss, der auf den Riemen geht und dann noch reinpurzelt. Bis dahin hatten die Mavs nach zwei genialen Freiwürfen mal wieder von Dirk irgendwie mit einem Punkt geführt. Ja, ich habe extra vorgeschlafen, weil ich meinen Rhythmus gerne beibehalten will, weil ich momentan echt so um 10, 11 alleine aufwache. Das heißt, ich bin irgendwie so um 10 ins Bett gegangen und dann um 3 wieder aufgestanden dafür. Und so werde ich es heute Abend auch machen fürs Wrestling. Ja, ansonsten, was haben wir nächste Woche? Letzter Spieltag, nochmal Schaulaufen gegen Schalke. Ich habe einen Unentschieden getippt, glaube ich nicht. Ansonsten natürlich Kaiser vs. Lich King. Franz hat den Spieltag jetzt gewonnen. Das heißt, wir sind jetzt genau gleich. Ich glaube, jetzt 11-11. Und der nächste Spieltag entscheidet, wer das Ding gewinnt. Entweder der Lich King oder der Kaiser. Ist natürlich ein Sahne-Finish. Ich habe diesen Spieltag mal so ein bisschen riskant getippt. Das ist voll in die Hose gegangen. Ich habe mir gedacht, ach, Dortmund, irgendwie für die ist es durch. In den letzten Jahren, als es für sie durch war, haben sie immer irgendwie so ein bisschen schleifen lassen. Sie gewinnen in Lautern nicht. Die spielen unentschieden. Voll auf den Sack geflogen irgendwie. Und ist halt so. Und jetzt im letzten Spieltag geht es um alles zwischen Franz und mir. Und wir schauen mal, wer das Ding nach Hause holt. Ja. Ansonsten, Krömer trainiert. Unser Turnier momentan läuft an der Schule. Da gibt es Spiel für Spiel. Müssen wir gucken. Wir hoffen natürlich weit zu kommen, dass wir auch viel zu berichten haben. Aber ich glaube, eine ganze Folge nur über das Schulturnier wird auch langweilig. Das heißt, entweder besuche ich wieder Marius oder was anderes und so weiter. Aber wie gesagt, das wird jetzt erstmal ein bisschen zurückgestellt, weil jetzt erstmal Krömer vs. The World und an solchen großen Projekten kann ich halt nur an einem zurzeit arbeiten. Das heißt, es wird jetzt erstmal Krömer vs. The World fertig gemacht. Und danach gibt es dann vielleicht noch den nächsten Krömer-Trainierteil. Ja, liebe Leute, das war's. Podcast nächsten Sonntag in alter Frische. Freitag Late Game nicht vergessen. Mit WoW, mit Vorfreude auf Diablo, mit Guild Wars 2 Terra. Da haben wir Themen genug, denke ich. Und ansonsten, wie gesagt, in der Woche vielleicht das ein oder andere angezockt. Schaut nochmal das Guild Wars 2, den dritten Teil heute, den ich heute veröffentlicht habe, zum Thema PvP, ist ganz interessant. Und jetzt gibt's zum Abschluss nochmal den Matthias, den wöchentlichen Matthias, mit seinem Beitrag zum ASI-TV. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, der jetzt hier langsam anfängt. Gutes Wetter, viel Spaß, eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao.
Hi Leute, ich möchte mich vorab erstmal entschuldigen für die schlechte Quali, denn ich bin ein klein wenig verschnupft. Aber das kann mich ja nicht aufhalten, euch die Ohren voll zu quasseln. Aber wie auch schon beim letzten Mal muss ich ein paar Worte zur letzten Woche dalassen. Und zwar diesmal an den Herr Krömer, der bis dato offenbar noch nicht wusste, dass ich einen leichten Knall habe. Steve, ganz ehrlich, ich imitiere die Alimania-Stimmen, mache Podcast-Beiträge für Lau und das mittlerweile schon wöchentlich. Und du bist bis dahin immer noch davon ausgegangen, dass ich alle Tassen im Schrank habe? Ihre Art zu denken gefällt mir, Herr Krömer, obgleich sie ein wenig unorthodox ist. Und ja, beim letzten Mal habe ich am Anfang einen YouTuber parodiert und nein, das warst nicht du, sondern der, wie schon in den Kommentaren angemerkt, der Viktor vom Kanal iBlali. Und ich käme ja auch niemals auf den Gedanken, mich über dich lustig zu machen. Und damit kommen wir auch gleich mal zum eigentlichen Thema, aber zuerst nehme ich einen Schluck von meinem Bubble Tea. Ah. Ich liebe Bubble Tea. Ja, letzten Sonntag ging es für mich wieder in Richtung Berufsschule in das wunderschöne und leicht tote Städtchen Ludwigslust, in dem wir in einem unheimlich luxuriösen, ich nenne es mal Studentenwohnheim, untergebracht sind, wo man in den gelben Matratzen jede Feder spürt, die Wände geziert sind von teilweise abgerissener Tapete und ich würde euch auch nicht raten, barfuß die sanitären Einrichtungen zu besuchen. Aber dieses Wohnheim hat auch etwas Positives und zwar gibt es auf jeder Etage einen sehr, sehr gemütlichen Fernsehraum und da ist keine Sau. Die sind alle am Lernen und Berufsschüler, ne? Wir haben eigentlich nichts zu tun den ganzen Tag. Und deswegen sind wir mit unserer 6-Mann-Gruppe, weil alle anderen aus der Klasse können nach Hause pendeln und wir müssen da irgendwie versauern, haben wir uns dann irgendwie den Fernsehraum zu eigen gemacht und wir kochen uns jeden Tag zusammen Mittagessen, pflanzen uns vorm Fernseher und chillen. Da es nicht sehr viel anspruchsvolles Unterhaltungsprogramm im Fernsehen gibt während der Mittagszeit, haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, wir schauen Assi-TV zwecks Fremdschämfaktor. Und sag mal, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, was für einen unheimlich hohen erzieherischen Wert Assi-TV hat? Vielleicht fragt jetzt der ein oder andere, warum erzählt er uns das? Das weiß doch wirklich jede Sau. Und ich sage euch, das ist mir scheißegal, ich erzähle trotzdem darüber, weil mir gerade danach ist. Und zwar haben wir uns am Montag einen richtig fetten Topf Chili con Carne gemacht, es uns mal wieder auf der Couch gemütlich gemacht und Assi-TV geguckt. Schlag mich tot, was für eine Sendung das war. Der Name ist mir entfallen, ich habe nicht zugehört oder er war mir von vornherein scheißegal. Jedenfalls ging es um ein verträumtes kleines Dörfchen, das direkt auf der Hinterseite des Monds zu liegen schien. Es hat eine neue Lehrerin bekommen, die, man glaubt es kaum, einen Rock zur Arbeit angezogen hat. Und die Bulldozer-liken Mütter waren ja völlig außer sich, weil das könnte man ja gar nicht machen und man müsste ja entweder eine Hose anziehen, ein Overall oder einen Ganzkörper-Pappkarton, damit man überhaupt nicht aufreizend wirken kann. Und was macht man da als verantwortungsbewusster Erwachsener? Spricht man die Lehrerin darauf an und bittet sie, sich nicht so freizügig anzuziehen? Nein! Man erzählt Gerüchte über sie, dass sie sich x-mal unters Messer hat legen lassen und eigentlich wäre sie ja auch ein Kerl gewesen, irgendwann mal. Einfach mit der Strategie, wir ekeln diese Person hier raus, einfach weil sie von allen dann gemobbt wird und aus diesem Kaff verschwindet. Dass wir die Rückseite des Mondes wieder für uns allein haben, dass wir hier in Ruhe rumbulldozern können. Tja, hat nicht geklappt, weil sie sehr verbissen war und diesen Job brauchte. Weil einige können das jetzt vielleicht nicht nachvollziehen, aber Arbeit tut gut. Irgendwann später, ungefähr eine Woche glaube ich war das, hat man dann auf den Handys der Schüler ein Video gefunden, bei dem sie beim Duschen gefilmt wurde, was irgendein Schüler aufgenommen hat, der sich in ihr Haus geschlichen hat, und das hatte dann inzwischen jeder auf seinem Handy. Lange Rede, kurzer Sinn, die Eltern wurden zum Schulleiter gebeten, zusammen mit der Lehrerin, und nach einer sehr langen Diskussion, die eigentlich sehr wenig Sinn hatte, hat der Schulleiter der Lehrerin dann doch gesagt, sie solle sich gefälligst Hosen anziehen. Die verantwortungsbewussten Eltern haben dann natürlich noch in die Kamera gegrinst und gesagt, ja, ursprünglich wollten wir genau das und es ist perfekt gelaufen. Und liebe Kinder, was habt ihr heute gelernt? Wenn ihr Lügen erzählt und Pornovideos dreht, lösen sich all eure Probleme. Okay, Spaß beiseite. Was denkt ihr darüber? Lasst mir einen Kommentar da, ich freue mich drüber. Ansonsten bis zur nächsten Woche, in der ich euch ein klein wenig über unsere Projektarbeit in der Berufsschule erzählen will. Aber bis dahin wünsche ich euch noch eine traumhafte Woche. Haut rein! Step in your talk.